Ich will heute Abend ein paar Ausführungen machen zu der Wahl in den USA, dazu, was sich dort abgespielt hat. Ich habe meinen Vortrag unter das Leitmotiv gestellt, die Produktivkraft von Wahlen für die demokratische Herrschaft und deren Interessen und Fortschritte. Was die Wahl ganz banalerweise leistet, weiß jeder. Sie sorgt dafür, dass eine neue oder vielleicht auch manchmal die alte Regierungsmannschaft an die Macht kommt. Aber ich möchte zeigen, dass Wahlen noch einen sehr viel weitergehenden produktiven Nutzen haben für das Herrschaftssystem namens Demokratie. Und gerade an der Wahl, wie sie jetzt in Amerika stattgefunden hat, meine ich, kann man das besonders schön sehen. Diese Wahl hat ja unter dem Motto Change gestanden. Also
zu leise oder was?
Was macht der?
Er kommt in Schluck. Was man hier aber nicht vorwerfen darf.
Was darf man nicht vorwerfen?
Nee,
nicht
es schrillt.
Es schrillt.
Nicht der Referent.
Ich kann ja auch weiter weggehen.
Du sollst hier bleiben.
Genau. Lieber etwas näher dran, weil ich habe jetzt da oben.
Die Wahl in den USA stand unter dem Motto Change und das sollte ja sehr viel mehr bedeuten als einfach Wachwechsel, sondern sollte bedeuten, mit der neuen Führungsriege, mit dem neuen Mann Obama kommt auch eine neue Politik in Amerika an die Macht, ein Kurswechsel, auf den die ganze Welt in Amerika, aber auch außerhalb Amerikas gewartet hat. Und die Frage, an der ich mich heute zuwenden will, ist, was ist da dran an diesem Change? Was hat sich denn jetzt tatsächlich geändert? In welcher Weise hat die Wahl dafür gesorgt oder auch nicht dafür gesorgt, dass sich in der Politik in den USA was Neues tut? Deswegen vorher ein paar Sätze zu dem, was Wahlen üblicherweise leisten, was jeder kennt, zur Erinnerung für die meisten hier, um dagegen abzusetzen, was jetzt in Amerika stattgefunden hat. Bekanntlich findet ja in der Demokratie turnusmäßig ein Austausch des Regierungspersonals statt und für diesen Austausch wird das Volk eingespannt. Es bekommt eine Rolle zugewiesen, die darin besteht, dass es zwischen angebotenen Alternativen von Politikerriegen auswählen darf. Und die mehrheitliche Entscheidung des Volkes entscheidet dann darüber, wer dann tatsächlich die Regierungsgeschäfte ausüben darf, wer das Kommando über Land und Leute ausübt, die Macht über diejenigen, die da gewählt haben. Und damit das Volk auch was zum Wählen hat, geben sich die Parteien alle Mühe, sich voneinander zu unterscheiden. Sie stellen sich vor als Alternativen der Politik, wobei kein Zweifel daran gelassen wird und eigentlich sich auch in gewisser Weise keiner was drüber vormacht, dass das Alternativen vom Gleichen sind. Also Alternativen dafür, das Land muss besser regiert werden, es muss erfolgreicher Politik gemacht werden, es muss besser dafür gesorgt werden, dass das, was die Nation erreichen will, auch erreicht wird. Die Unterschiede, die es in solchen Fragen immer bei Parteien gibt, kommen im Wahlkampf zur Sprache als Angebote ans Wahlvolk, werden zugespitzt auf die Frage, inwiefern stehen jetzt diese Unterschiede dafür, dass diese oder jene Personenversammlung, Partei tatsächlich in der Lage ist, das Land besser zu führen als die andere. Und das Wahlergebnis ist dann der Beweis für die bessere Politik, die da an die Macht gekommen ist. Einen kurzen Moment lang ist das Volk souverän. Hinterher geht wieder alles seinen gewohnten Gang. Die Regierung regiert, das Volk gehorcht und darf sich dann auch darüber beschweren, dass sich so fürchterlich viel eigentlich gar nicht geändert hat. Bis zum nächsten Mal. Das ist das Übliche an der Wahl. Und der ganz öffentliche demokratische Zynismus macht sich eigentlich auch gar nicht, normalerweise gar nicht fürchterlich viel darüber vor, dass es darum und um gar nichts anderes geht. Und genau das soll ja in Amerika in diesem Fall ein bisschen anders gewesen sein. Das sehen nicht nur die amerikanischen Massen so, die sich in ungekannter Zahl vom Weißen Haus versammeln, um den Machtwechsel zu feiern. Das sehen offenbar auch Politiker, aber auch ganz normale Menschen rund um den Globus so. Überall auf der Welt wurde Obamas Wahlsieg gefeiert als Datum, in dem es endlich mit der Weltpolitik besser und anders weitergeht als in den Jahren unter Bush. Was ist da los? Was ist da passiert? Was ist da eigentlich dran? Erstens an diesem Bedürfnis nach besserer Politik und zweitens an der Art und Weise, wie das jetzt durch die Wahl bedient wurde. Ich will das in drei Abteilungen erläutern. Die erste Abteilung soll über den Wahlkampf selber gehen. Wie ist da das amerikanische Volk für Change agitiert worden? Mit welchen Argumenten? Mit welchem Ziel? Was ist ihm eigentlich versprochen worden von der neuen Herrschaft? Die zweite Abteilung soll die Frage betreffen, was hat eigentlich die sogenannte politische Klasse, also die Macher der Nation, was hatten die selbst eigentlich auszusetzen an dem, wie vorher bei Bush regiert worden ist? Warum waren die eigentlich drauf aus, dass da neue Leute an die Macht kommen sollten? Und im dritten Teil will ich ganz kurz, soweit man das heute überhaupt schon machen kann nach der kurzen Zeit, ein paar Worte darüber sagen, was eigentlich tatsächlich das politische Angebot von Obama an die Welt ist, für das er so gefeiert wird. Gut, das Volk wird mit Change agitiert und Obama präsentiert sich, und dafür wird er gefeiert und gelobt, als ein sogenannter Hoffnungsträger. Deswegen will ich zu diesem Begriff und zu dem, was der eigentlich verspricht und was der eigentlich schon über die Wahl aussagt, vorweg mal ein paar Worte sagen. Was soll das eigentlich sein, ein Hoffnungsträger? Darüber lässt die Öffentlichkeit gar keinen Zweifel. Das ist einer, der dem Wahlkampf glaubhaft machen kann, dass er einen neuen Kurs vertritt. Der es schafft, die Volksmassen für sich zu begeistern, hinter sich zu scharen, die davon zu überzeugen, dass sie es unter ihm als dem zukünftigen Machthaber besser haben als unter seinem Vorgänger. Das alles soll die Fähigkeit, die Qualität der Person sein, die so antritt und in dieser Eigenschaft gefeiert wird. Es ist nun eine sehr eigentümliche Fähigkeit, denn streng genommen ist ja Hoffnung bezogen auf die Taten der Herrschaft eine etwas seltsame Kategorie. Hoffnung kann man haben, also eine in die Zukunft gerichtete Erwartung, von der man eben nicht weiß, ob sie eintritt oder nicht. Hoffnung kann man in der Frage haben, ob es morgen regnet oder die Sonne scheint, nämlich bezogen auf Ereignisse, die sich tatsächlich außerhalb der eigenen Kontrolle deswegen befinden, weil sie Naturereignisse sind. Aber Hoffnung auf die Herrschaft gerichtet, fällt ja ein sehr interessantes Urteil darüber, in welchem Verhältnis der Mensch eigentlich zu dieser Herrschaft steht. Der geht ja schon davon aus, dass der, auf den er die Hoffnung setzt, Gewalt über ihn hat, dass der lauter Entscheidungen trifft, auf die man selber als einer, der dieser Gewalt unterworfen ist, keinen Einfluss hat, dem man ausgeliefert ist, so oder so, und sagt dann, ja, dann wünsche ich mir doch wenigstens, dass er etwas macht, was mir nützt und mir nicht schadet. Und wenn diese Hoffnung sich nicht einstellt, und das ist das Übliche, dann folgt auf ihr notwendigerweise die Enttäuschung. War wohl nichts mit der Hoffnung, Pech gehabt, man muss die nächste Wahl abwarten, vielleicht klappt es das nächste Mal. Die übermächtige Entscheidungsgewalt der Staatsmacht über die eigenen Lebensverhältnisse ist die praktische Grundlage, von der aus der Bürger als Wähler mit der Frage befasst wird, willst du auf den als Gewalthaber über dich setzen? Und Obama wird gefeiert als jemand, der tatsächlich sich in Szene zu setzen vermag, als einer, auf den die Leute in dieser Qualität setzen. Die Leute dazu zu bringen, dass sie zu dieser Frage mehrheitlich Ja sagen, das soll eine Fähigkeit sein. Das hat einerseits etwas extrem Primitives, weil der einzige wirkliche Beweis dafür, dass jemand diese Fähigkeit hat, darin besteht, dass die Leute das tun, dass es klappt, dass er es schafft, sie zu betören. Das schlägt sich im Wahlkampf selber so nieder, dass hinter jedem Auftritt eines Wahlkampfkandidaten es dann Umfragen unter der Bevölkerung gibt, wo die Bevölkerung gefragt wird, wie er denn bei ihnen angekommen sei. Und nach den Prozentzahlen, die dort rauskommen, wird dann quasi abgelesen, ob sich jetzt die Fähigkeit namens Hoffnungsträger bewahrheitet hat oder nicht. Das ist, wie gesagt, die primitive Seite davon. Die politisch harte Seite daran ist, dass da über ein Willensverhältnis, über ein Gewaltverhältnis geredet wird, als Qualität dessen, der diese Gewalt ausüben will und ausdrücklich von sich sagt, dass das sein Ziel ist, andere Leute herumzukommandieren, ihnen ihre Lebensverhältnisse vorzubuchstabieren. Der soll etwas an sich haben, was ihn als Führer unwiderstehlich macht. Das wird über Obama behauptet. Und dann stellt sich ja die Frage, was hat er denn eigentlich an sich, was ihn als Führer unwiderstehlich macht? Die Linie, die Obama im Wahlkampf vertreten hat, um sich als Repräsentant dieser Fähigkeit zu präsentieren, war zunächst einmal die, sich schlicht und einfach als Gegenbild zu Bush zu präsentieren. Er hat die allgemeine Unzufriedenheit im Lande, die es gibt, die es immer gibt, in einer Gesellschaftsordnung, wo die Herrschaft den Leuten bei ihm regieren und Krieg führen und Krisen bewältigen und Wirtschaftswachstum fördern, die Schäden, die sie ihnen einhandeln. Er hat die allgemeine Unzufriedenheit im Lande genutzt, indem er sie auf die Figur Bush gelenkt hat. Das hat er nicht alleine gemacht. Da haben andere Abteilungen der politischen Klasse kräftig an diesem Urteil mitgewirkt. Hat die Unzufriedenheit auf die Figur Bush gelenkt und alles, was im Argen liegt im Land, als dessen Versäumnis, als falsche Führung dargestellt und gedeutet. Was immer Amerikanern am Zustand ihrer Nation nach außen wie innen nicht passt, wurde abgerufen und auf das Konto von Bush negativ verbucht. Er ist schuld, dass Amerika und damit auch die Amerikaner sich in so schlechten Verhältnissen befinden, wie sie sich befinden. Und das Gegenbild zu dieser Negativfigur der alten Führung ist dann die neue, nämlich die, die wirklich und wahrhaftig beabsichtigt, Sachen anders zu machen, nicht mit dem alten Trott fortzufahren, sondern das Regieren besser und erfolgreicher zu gestalten. Wie geht das? Wie nutzt man die im Volk vorhandene Unzufriedenheit dafür, um sich selber als der bessere Führer zu präsentieren? Das will ich mal ein bisschen auseinanderdröseln, wie da die Tour des Argumentierens und wie da die Beweisführung seitens von wahlkämpfenden Politikern eigentlich geht, in 4 Schritten. Und ich will das mal erläutern. Ich hätte auch jede andere Rede nehmen können ein paar Auszügen einer Rede, die Obama Anfang vorigen Jahres in Houston gehalten hat. Er hat als Ziel seiner Politik ausgegeben, er will das amerikanische Volk dafür begeistern, sich hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Das will er erreichen, dass die Wähler begreifen, das ist jetzt nötig, dass ihr euch hinter einem gemeinsamen Ziel vereint und ich bin der einzig taugliche Repräsentant dieses gemeinsamen Ziels aller Amerikaner über alle Klassen- und Rassenschranken hinweg. Warum sollen sie das tun? Dafür zitiert Obama unter anderem 4 Argumente. Ich zitiere jetzt einfach mal aus der Rede ein bisschen länger, damit man mal sieht, wie da die Argumentationstour eigentlich geht. Also Originalton Obama. Wir sind hier wegen der Arbeiter in Youngstown, Ohio. Die haben zusehen müssen, wie wegen schlechter Handelsverträge wie NAFTA ihre Arbeitsplätze verschwanden. Sie haben 20 Jahre lang in der Fabrik gearbeitet und eines Tages kommen sie in den Betrieb und müssen zusehen, wie die Maschinen zusammengepackt und nach China verschickt werden. Für die müssen wir Steuererleichterungen für Firmen abschaffen, die Arbeitsplätze ins Ausland auslagern und sie den Firmen geben, die in Jobs in Amerika investieren, die gute Löhne, Renten und Krankenversicherungen zahlen. Wir sind hier wegen der Mutter in San Antonio, die ich heute getroffen habe. Sie hat einen Kredit zu Wucherbedingungen aufgenommen und hat tausende Dollar bezahlt, um nicht aus ihrem Haus zu fliegen. Für sie müssen wir gegen Finanzhaie vorgehen und den Hausbesitzern helfen, die um ihren Traum betrogen wurden. Wir sind hier wegen, das sagt er übrigens alles in der Reihenfolge, genauso hintereinander, wie ich das jetzt zitiere. Ich habe dazwischen nichts weggelassen. Ne? Wir sind hier wegen der Mutter, die ich in Green Bay, Wisconsin getroffen habe, deren Sohn Ryan 20 war, als er durch eine Bombe im Irak getötet wurde. Es wird Zeit, dass wir uns als Nation fragen, ob wir Ryan und seinen Kameraden und all unseren jungen, tapferen Männern und Frauen ebenso gut dienen wie sie uns. Für sie müssen wir diesen Krieg beenden, sie nach Hause bringen und ihnen die Fürsorge zuteil werden lassen, die sie verdienen. Also Lohn weg, Haus weg, Kriegstote, all das soll dafür sprechen, dass das Volk sich vereint und Obama als neuen Führer kürt. Wie das? Was macht Obama da eigentlich? Er reiht Missstände aneinander, elende Zustände, unter denen die Leute leiden, die ihnen zu schaffen machen, mit denen sie unzufrieden sind. Und diesen Missständen, die er da zitiert, wäre ja nun in der Tat zu entnehmen, wie elend und ungemütlich es in einem Gemeinwesen zugeht, in dem die Leute für Reichtum und Macht der Nation in Dienst genommen werden. Woher kommt es denn, dass die Leute dauernd Grund zur Unzufriedenheit haben? Naja, die Arbeitslosen in Youngstown und die Zwangsgeräumten sind Opfer der Berechnungen von Kapital und Banken. Und diese Berechnungen schließen nun mal ein, die Freiheit, den Leuten ihren Lohn zu streichen, wenn er sich für sie nicht mehr lohnt, und ihnen ein Haus nur dann zu finanzieren, wenn sie den Kredit bedienen können, und es ihnen wegzunehmen, wenn sie ihn nicht mehr bedienen können. Ganz normale kapitalistische ökonomische Rechnungen, an denen kein Stück in irgendeiner Weise kritisiert wird, die unterstellt sind, die angesprochen werden als Grund zur Unzufriedenheit, die aber nicht zurückgeführt werden auf die Gründe, die sie tatsächlich haben, sondern als Missstände, die eigentlich in diesem Land, in diesem schönen Land wie Amerika, so nicht sein dürften. Und im Kriegsdienst erst recht, da definiert die Staatsmacht ihre Feinde, versammelt ihr militärisches Arsenal, um sie in Schach zu halten und zu bekämpfen, und das Volk dient dort als Ressource zur Durchsetzung der weltweiten Interessen der Nation. Da fallen, das gehört zum Krieg ja wohl dazu, ist ein Mittel für ihn Tote an, wie auch sonst. Diese Indienstnahme der Leute für den Reichtum der Nation und für die Macht der Nation kritisiert Obama nicht nur nicht, er feiert sie. Er feiert es, dass die Leute das mit sich machen lassen. Lauter brave Arbeiter, fleißige Hausbesitzer, opferbereite Soldaten zitiert er zum Beleg, dass Amerika auf dieses brave, dienstbereite Volk stolz sein kann, und seine Kritik heißt, dann dürfte die Nation aber doch auch nicht so schändlich mit ihnen umgehen. Er tut glatt so, als wären Fabrikarbeit, das Abzahlen von Schulden, der Kriegsdienst, lauter frei gewählte Leistungen, die die Leute für das Gemeinwesen erbringen, als wären sie nicht die Art und Weise des Lebensunterhalts, zu denen der Staat sie mit seiner Rechtsordnung und seiner ökonomischen Ordnung und politischen Ordnung zwingt, sondern frei erbrachte Beiträge zu einem großen Ganzen, um ihnen zu sagen, für diese Beiträge müssten sie doch besser entlohnt werden, als es Amerika zurzeit tut. So würdigt er die unzufriedenen Bürger als Volksgenossen, als welche, die Opfer bringen und es also verdient haben, dass diese Opfer sich lohnen. Fragt sich bloß, für wen? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, für diese Botschaft müssen die Missstände schon ein wenig uminterpretiert werden. Es handelt sich gar nicht einfach um Schäden, um materielle Notlagen, die die Leute erleiden. Es handelt sich um Schäden für die Nation. Arbeitslosigkeit, Kriegstote, Zwangsräumung stehen für, mit Amerika ist was nicht in Ordnung. Wenn dort solche Sachen passieren, dann ist die Nation auf einem falschen Kurs und die Lage der Leute ist ein Indikator dafür, dass mit dem Land insgesamt etwas schief läuft. Nur dafür und in diesem Sinne werden diese Missstände zitiert. Und es wird den Leuten ja auch gleich mitgeteilt, das ist der dritte Punkt, was eigentlich aus diesen Missständen folgt. Nämlich nur eines, ein neuer Politikbedarf. Was folgt aus Arbeitslosigkeit? Für Obama. Eine andere Handels- und Steuerpolitik. Einstellung und Entlassung nur noch für Arbeitsplätze, die Amerika nutzen und nicht für solche, von denen die Chinesen was haben. Hausräumen nur noch wegen gerechter Zinsen und nicht wegen solcher, die die Leute, auch Leute ruinieren, die es eigentlich aus ihrem Einkommen sich leisten können müssten, ein Haus zu finanzieren. Den anderen steht sowieso keins zu. Und nur noch Kriege, das sagt er ja auch ausdrücklich, in seinem Übergang aus Irak raus, Afghanistan-Krieg verstärken. Nur noch Kriege, die die Nation gewinnt. Nur noch Kriege, in der das Opfer der Leute nicht ein sinnloses, ein Vergeuden von Menschenleben ist, sondern ein Einsatz von Menschenleben, von dem die Nation sagen kann, das hat es dann auch für den Erfolg der Nation gegen ihre Feinde gebracht. Diese Verwechslung, mein Schaden, ist eigentlich ein Schaden, den die Politik hat. Für diese Verwechslung benutzt Obama eine leider Gottes sehr durchgesetzte staatsbürgerliche Auffassung, nämlich die, wenn es den Leuten schlecht geht, hat die Politik versagt. Also nicht, wenn es den Leuten schlecht geht, hat sie genau das gemacht, was sie wollte und beabsichtigt hat. Und die negativen Wirkungen auf die Massen sind die notwendige Folge ihrer Ziele und Programme. Sondern Elend und Not sind Ausdruck falscher Politik. Die Abwesenheit des Nutzens der Herrschaft fungiert absurderweise als Beweis dafür, dass die Herrschaft eigentlich für die Leute da ist. Wenn die ihre Sache gut macht, wenn die die Nation voranbringt, dann nützt es auch mir. Umkehrschluss, wenn ich Schäden davon trage, müssen die da oben was verkehrt gemacht haben. Dass das übrigens eine Verwechslung ist, kann man sehr leicht daran erkennen, dass es verboten ist, die gleiche Gleichung rückwärts zu lesen. Wenn die Steuerpolitik neu gemacht wird, behalte ich meinen Job. Diese Gleichung so rum gilt nie. Die Negativgleichung immer. Wenn ich einen Schaden davon trage, hat die Politik versagt. Die positive, wenn sie alles richtig macht, dann kriegen die Leute das, was sie unter der vorhergehenden Administration versäumt haben. Die Gleichung wird merkwürdigerweise nie in die Tat umgesetzt. Und deswegen ist Obama ja im Übrigen auch ein Hoffnungsträger, weil er eben den Leuten die Hoffnung gibt, dass es hinterher unter ihm besser wird, aber ihnen nach der Seite hin ja erstmal negativ ausgedrückt gar nichts verspricht. Bei dieser ganzen Argumentationstour, die Nöte und Leiden und den elenden Zustand der Leute zu zitieren und zu sagen, Leute, wisst ihr, was ihr braucht? Ihr braucht eine bessere Politik, andere Steuergesetze, eine geschicktere Kriegführung, bessere staatliche Kontrolle der Banken, ist eins ganz selbstverständlich unterstellt. dass die Leute selbst überhaupt nicht in der Lage sind, irgendetwas zur Besserung ihrer eigenen Lage zu tun. Dass sie nicht die Herren ihrer eigenen Lebensumstände sind, sondern für jede Verbesserung ihrer Lebensumstände, auf die sie überhaupt nur hoffen können, verwiesen sind auf das, was die Herrschaft tut. Sie verfügen gar nicht über die Macht und die Mittel, ihre eigene Lage zu bessern. Diese Mittel sind ihnen bleibend entzogen und bei Staat und Kapital versammelt. Und dieser Sachverhalt gilt in der Argumentationstour von Obama nicht als Skandal, als Grund zur Kritik an den herrschenden Verhältnissen, sondern als selbstverständlich gegebener Zustand und als gutes Argument ausgerechnet dafür, eine bessere Herrschaft haben zu wollen. Die Politik stellt die Ohnmacht der Leute praktisch her. Die Leute schicken sich in sie und dann beruft sich die Politik auch noch darauf. Wir sind doch die Einzigen, die für euch was tun können, also setzt auch auf uns. Die Alleinzuständigkeit der Herrschaft für alle Lebensverhältnisse soll der gute Grund für Hoffnung und fürs Wählen sein. Und insofern hat der Obama es natürlich mit seinem Change, mit seiner Change-Agitation auch ganz gut. Ja, je beschissener die Situation im Lande ist, die die alte Regierung hinterlässt, desto leichter kann sich ein neuer hinstellen und sagen, Leute, setzt auf mich, ich mach's garantiert besser als der. Das kann jeder. Und das kann auch vor allen Dingen ich. Fehlt noch der letzte Schritt, die Umdeutung des Urteils, wenn es mir schlecht geht, hat die Politik versagt, und damit die Politik wieder besser gemacht wird, braucht es neue Figuren an der Spitze des Staates. Die schlechte Lage der Leute ist Ausdruck von Politikversagen. Das war der Schritt vorher. Der Schritt jetzt heißt, und Politikversagen hat ihren Grund darin, dass die Falschen an der Macht sind. Und für dieses Falsch gibt es lauter Bilder, die selbst ein ziemlich vernichtendes Urteil darüber sprechen, worum es bei diesem ganzen Theater eigentlich geht. Warum ist die alte Regierung falsch? Da kommen von Obama so Argumente wie, die denken nur an Sonderinteressen. Die wollen nur die Banken retten und nicht den Menschen helfen. Die verstricken sich in Grabenkämpfen und politischen Streitereien, statt an das große Ganze zu denken und wirklich für die Nation das Beste zu tun. Das ist ein hartes Argument. Nur wenn die Herrschaft ganz bei sich ist, wenn sie keinem besonderen Interesse verpflichtet ist, dann ist die Behauptung, kann sie auch was für die Nation tun, und dann springt auch für den kleinen Mann, für das letzte Anhängsel der Politik, was Positives heraus. Dieses Ideal der Politik im demokratischen Kapitalismus, das wird übrigens immer deswegen evoziert und beschworen, weil das Interesse der Nation im Kapitalismus mit der Beförderung des Materialismus einer Klasse der Sache nach praktisch zusammenfällt. Ja, es ist halt so, dass der Reichtum der Kapitalisten, der Reichtum des Kapitals, der Reichtum der Nation ist. Es ist halt so, aufgrund dessen, worum es in diesem Laden geht, dass wenn das Wirtschaftssystem und die Arbeitsplätze gerettet werden sollen, dass dann erstmal und zuvörderst die Banken gerettet werden müssen. Und deswegen muss dem Volk immerzu vermittelt werden, dass der Dienst der Politik am Kapital immer auch ein Dienst an ihm ist. Übrigens, das Standardwort für diese Ideologie heißt Arbeitsplatz. Arbeitsplatz ist überhaupt gar nichts anderes als der ideologische Ausdruck für die Identität von Kapitalinteresse und Arbeiterinteresse, für die Behauptung, wenn der Staat was fürs Kapital tut, tut er letztlich was für die Leute. Und der Beweis dafür, dass die neue Herrschaft besser ist als die alte, geht deswegen auch nicht zufällig immer darüber, dass der alten Herrschaft vorgeworfen wird, sie hätte dem Kapital in seiner Eigenschaft als Sonderinteresse, als Privatinteresse gedient, während man selber natürlich nicht dem Kapital dienen will, aber eben nicht in seiner Eigenschaft als Sonderinteresse, sondern in seiner Eigenschaft als verantwortungsbewusster Träger des nationalen Wachstums, um dem es uns alle geht. Obama drückt es in seiner Rede vor dem Kongress zu seinem Wirtschaftsprogramm genauso aus wie die Politiker hierzulande. Hier geht es nicht darum, Banken zu helfen, sondern Leuten zu helfen. Und wie der Kapitalismus nun mal so eingerichtet ist, geht das eine eben nicht ohne das andere. Was verspricht Obama also seinen Wählern? Erstens teilt er ihnen mit, die sollen keine Angst haben, er kennt ihre Sorgen. Er kennt ihre Sorgen nicht nur, sondern er adelt ihre Sorgen zu Problemen der Nation. Er nimmt sie ernst als Sorgen, die nicht bloß die Leute haben, sondern die die Nation hat. Und das ist schon die ganze Gemeinheit, wenn dadurch werden die Sorgen der Leute nicht wichtiger, nicht bedeutungsvoller, sondern darin kriegen sie einen ganz anderen Inhalt und einen ganz anderen Charakter. Dann sind sie eben gar nicht mehr die materiellen Probleme, die der Mensch tatsächlich am Arbeitsplatz oder beim Haus finanzieren oder wo auch immer hat, sondern dann sind sie Sorgen um die Funktionsfähigkeit des Ladens und der Einzelne kommt da noch so drin vor, dass er entweder bei dieser Sorge um die Funktionsfähigkeit gut fährt oder schlecht oder eben auch nicht. Er sieht die Lage der Nation so ernst, wie sie ist. Zweites Argument, mit dem Obama immer gerne hausieren gegangen ist. Er macht sich und dem Volk nichts vor, wie schwer die Umkehr zu einer besseren Politik ist. Und gerade deswegen soll man ihm vertrauen und auf ihn setzen, dass es mit ihm wieder aufwärts geht. Diese Botschaft, Obama ist ein Repräsentant des ganzen Volkes, ein Repräsentant der Einheit der Nation, der Einheit von oben und unten. Diese Botschaft ist ebenso abstrakt wie passend zusammengefasst worden in zwei Bestimmungen oder zwei Agitationsmitteln dieser Kampagne. Das eine war diese wunderschöne Parole, die ja auch hier immer mit Begeisterung zitiert worden ist, Yes, we can. Und das zweite war in der Tat seine Hautfarbe. Das Perverse an der Parole, Yes, we can, ist ja, dass sie die Leute als welche unterstellt, die gerade nichts zu melden haben, wo es um ihre ureigensten Interessen geht. Alle Macht und Mittel der Umgestaltung liegen in den Händen der Staatsgewalt. Aber wenn die sagt, auf geht's Leute, dann hat der Volksgenosse seine Chance. Dann kann er bei der großen Sache mitmachen, indem er wählt. Das ist zwar einerseits, wenn man es mal bezogen auf den Wahlakt selber nimmt, ziemlich absurd, weil da macht ja der Bürger wirklich nicht mehr, als dass er ein inhaltsleeres Kreuz macht, dem gar nicht zu entnehmen ist, was er nun tatsächlich sich selber überhaupt von der Wahl verspricht. Das kann man dem Kreuz ja auch nicht ansehen, soll man ja auch nicht. Aber andererseits ist es auch gar nicht absurd, sondern dieses Yes, we can mobilisiert das Volk für die Nation, spricht eine positive Stellung des Menschen, des Volks, des Bürgers zur Gewalt an, spricht eine positive Stellung des Menschen zur Herrschaft über sich an und sagt, ja, ich will Bürger dieses Landes sein und ich will diese Führung über mich, die mir sagt, wo es hier in diesem Lande lang geht. Und die Hautfarbe, es ist tatsächlich so, dass sich das Anderssein von Obama zu Bush wirklich und wahrhaftig im Wahlkampf in der Tatsache zusammengefasst hat, dass er nicht weiß, sondern braun ist. Statt des weißen Establishments, das immer nur an sich und seine Special Interests denkt, kommt ein schwarzer Außenseiter aus dem Volk, und der ist deswegen auch für das Volk. Weil der neue Machthaber aus den Niederungen der Gesellschaft kommt, soll der Gegensatz zwischen Staatsgewalt und Leuten plötzlich weg sein, gar nichts mehr bedeuten, weil er ist ja einer von uns. Echte Volksnähe demonstriert ein schwarzer Kandidat einfach dadurch, weil er mit seiner Hautfarbe Abteilungen der amerikanischen Gesellschaft repräsentiert, die ganz besonders wenig zu sagen haben, noch weniger als andere. Und damit steht Obama für die wirkliche nationale Einheit, in die auch die Elenden, die Schwarzen, die Ausgegrenzten endlich als vollwertige Amerikaner einbezogen sind. Er steht für eine wahre Volkseinheit über alle Schranken der Klassenlage und der Hautfarbe hinweg. Das ist schon ein Hammer, das Argument. Das argumentiert nämlich mit der Existenz des Rassismus, mit der Tatsache, dass in diesem Land Rassismus grassiert für die Güte dieses Landes. Und zwar damit, dass man sagt, ja, den gibt es bei uns zwar, aber gerade in der Wahl haben wir doch demonstriert, dass wir in der Lage sind, uns über diese negative Seite, diese Schattenseite unserer Gesellschaft hinwegzusetzen, die keine Rolle spielen zu lassen, uns zusammenzufinden in der Wahl eines neuen Führers, der uns alle repräsentiert. Und es erwartet ja im Übrigen auch kein Mensch, dass der Rassismus jetzt plötzlich ausgestorben ist, bloß weil Obama an der Macht ist. Das behauptet er selber auch gar nicht. Aber die Einheit des Volkes beeinträchtigt er ab sofort nicht mehr, weil er für die Frage, wer regieren darf, keine Rolle mehr spielt. Und damit steht Obama drittens für ein neues Amerika, für ein Volk, das fähig ist, wie sich so einen neuen Führer zu wählen. So ein Volk, so die Botschaft, das bekommt alles hin, was es sich vorgenommen hat. Insofern ist Obama tatsächlich sowas wie der ideale Repräsentant des Ideals der Supermacht Amerika von sich. Das Ideal nämlich, dass es sich bei diesem Land um ein auserwähltes Land handelt, mit dem Recht und dem Auftrag, nicht nur bei sich zu Hause, sondern auf der ganzen Welt zu regieren. Ein Land, das so einzigartig und besonders ist, dass die Völker der Erde sich dieser Vormacht nicht bloß wegen der überlegenen Gewaltmittel Amerikas beugen, sondern wegen des leuchtenden Beispiels, mit dem Amerika ihm vorangeht. Das Ideal der guten Herrschaft, wirklich in der Person zum Leben erweckt, und das eben, wie man ja gemerkt hat, das hat nicht nur bei den Amerikanern gezogen, sondern das hat auch bei ganz vielen auswärts gezogen, die sich offenbar auch so etwas Ähnliches bei sich gerne wünschen würden. Ein erstes Fazit. Obama hat gewonnen. Was hat die Wahl also geleistet? Mehrheitlich hat das Wahlvolk sich von dieser Agitationstour beeindrucken und begeistern lassen. Es hat seine Unzufriedenheit in die Entscheidung für einen neuen Führer überführt. Es hat das mit seiner Unzufriedenheit gemacht, was in der Demokratie dafür vorgesehen ist und einzig vorgesehen ist. Es hat sie benutzt, um sie in Zustimmung zu genau der Herrschaft zu übersetzen, die den Leuten die Gründe für diese Unzufriedenheit einbrockt. Und es ist auch kein Wunder, dass Demokraten dies als Leistung ihrer Herrschaftsform feiern, denn das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Das ist die erste Abteilung. Aber diese Wahl hat noch mehr gebracht für Amerika. Sie hat nämlich auch die Unzufriedenheit in der politischen Klasse selber zu einem vorläufigen Resultat, zu einem vorläufigen Ergebnis geführt. Und um das zu erklären, muss ich ein bisschen was darüber sagen, warum eigentlich die Macher der Nation in Amerika selbst mit dem Zustand ihrer Nation unzufrieden sind, weil diese Unzufriedenheit hat einen bisschen anderen Charakter als den des normalen Menschen, der unter Arbeitsplatzverlust, Lohnsenkung, Zwangsräumung und den sonstigen eigentlich üblichen Arbeitsverhältnissen, fehlender Krankenversicherung und was man immer so liest, den üblichen Lebensverhältnissen halt, unter denen man in Amerika als normaler Mensch so lebt. Change hat ja nicht das Volk bestellt. Es ist ja nicht so gewesen, dass irgendwelche Massen aufgestanden werden und gesagt haben, hier muss es endlich mal anders werden in diesem Land, das passt uns jetzt alles nicht mehr, sondern Change ist von oben auf die Tagesordnung gesetzt worden, von Fraktionen der Macher selber, von Fraktionen der Leute, die im Kongress, sogar im Regierungsapparat, in wichtigen Institutionen und Instanzen des Landes sitzen und die gesagt haben, uns passt der Kurs der Nation so, wie der Bush und seine Konsorten ihn machen, nicht. Und diese Unzufriedenheit, das kann man erstens der Tatsache entnehmen, dass überhaupt dieses Motto Change zum Hauptmotto des Wahlkampfs gemacht worden ist. Das kann man auch daran erkennen, dass ja auch der Kandidat der Republikanischen Partei, McCain, sich diesem Motto angeschlossen hat. Also nicht einfach, was ja ansonsten für eine Konkurrenzpartei üblich wäre, gesagt hätte, nein, nein, der Bush hat alles richtig gemacht, wir sind die Partei der Regierung, wir können einen Amtsbonus für uns beanspruchen, weil wir haben ja die Regierungsgewalt erfolgreich 8 Jahre lang gehabt, also gebt sie uns wieder. Das ist ja das, wie man es üblicherweise kennt. Die Regierungspartei argumentiert mit der Notwendigkeit der Kontinuität, die Opposition regiert mit der Notwendigkeit des Wachwechsels. So ist es ja in Amerika interessanterweise gar nicht gelaufen, sondern auch McCain hat sich bemüht, erfolglos im Resultat, sich in seinem Wahlkampf ein Stück weit von Bush abzusetzen, sich ebenfalls als jemanden darzustellen, der nicht einfach die Politik seines Vorgängers fortsetzen will. Und daran kann man erkennen, dass offenbar die Unzufriedenheit der Macher in Amerika ein wenig weiter ging und geht, als es die übliche Tour ist bei Wahlkämpfen, dass sie tatsächlich den Kurs Amerikas betrifft. Und diese Unzufriedenheit mit dem Kurs haben die Macher selber übersetzt in die Frage, nutzen wir doch die Wahl dafür, um hier einen neuen Kurs der Nation zu etablieren. Einerseits, klar, hat die Opposition die Stimmung gegen Bush aus Wahlkampfgründen geschürt, aber andererseits hat sich diese Unzufriedenheit gar nicht einfach in Wahlkampf aufgelöst, wie es sonst oft der Fall ist, sondern sie hat sich angesammelt in den Jahren davor und hat sich die Wahl als Gelegenheit gesucht, um sich zu betätigen. Für die Ausfechtung und Entscheidung der Frage, wie viel Change braucht die Nation, wie viel Change verträgt die Nation, hat die herrschende Klasse die Wahl instrumentalisiert. Und das Wahlvolk hat sozusagen den Auftrag bekommen, darüber zu entscheiden, welche der verschiedenen Varianten von Change Sie jetzt nun besser finden. Also ein paar Worte dazu, worunter eigentlich die Politikerriege, die Machthaber, die in allen Institutionen der Politik, worunter die eigentlich leiden. Der nationale Befund heißt, Amerika droht die Beschädigung seines Status als unanfechtbare Supermacht. Und das ist ja ein eigenartiger Befund insofern, als sich Bush ja gerade die Sicherung und Wiederherstellung dieses Status vorgenommen hat. Rausgekommen aus dem, was er dafür unternommen hat, ist allerdings nach dem Urteil der Kritiker der Bush-Politik eher das Gegenteil. Die amerikanische Politik hat Gegensätze aufgerührt, neue Fronten geschaffen und von diesem Ausgangspunkt aus wurde eine negative Bilanz der Bush-Ära gezogen, die sich in mehreren Punkten zusammenfasst, aber so ungefähr folgende zentrale Kritikpunkte hat. Erstens, Bush hat die Nation in falsche, und das heißt nicht gewinnbare, Kriege verwickelt. Zweitens, er hat verbündete Nationen unnötig vor den Kopf gestoßen, sich Gegner geschaffen, wo es kontraproduktiv für amerikanische Interessen war. Überhaupt hat er dafür gesorgt, dass das Image Amerikas auf der Welt so schlecht ist, wie schon seit 50 Jahren nicht. Und last not least, das war der letzte Punkt, der am Schluss dann noch dazugekommen ist, hat die Regierung dann auch noch bei der Bewältigung der Finanzkrise versagt, nötige Kontrollen unterlassen und bei der Krisenbewältigung den Special Interests der Wall Street gedient, statt das Land ökonomisch wieder auf Kurs zu bringen. Dass diese Liste von Mängeln, Versäumnissen der Bush-Politik konstatieren Rückfälle hinter das, was sich Bush selber vorgenommen hat, geht also erstmal von haargenau dem gleichen Maßstab, haargenau der gleichen Zielsetzung der Politik aus, die Bush selber vertritt. Um Misserfolge handelt es sich eben nur von einem überaus hohen Maßstab aus. Man muss erstmal, eine Nation muss erstmal überhaupt in der Lage sein, freihändig zwei Kriege und mehrere kleinere Kriegsschauplätze anzuzetteln und zu führen, um dann nach ein paar Jahren festzustellen, dass nicht jeder dieser Kriege genauso läuft, wie man sich am Anfang vorgenommen hat. Da muss man schon eine ziemlich feste Vorstellung davon haben, dass eigentlich das eigene Militär vollkommen unüberwindlich ist und es insofern ganz unerklärlich ist, wie es sein kann, dass Kriege nicht sofort gewonnen werden, die man anfängt. Wer Bush vorwirft, dass er verbündete Nationen unnötig vor den Kopf gestoßen hat, der geht wie Bush ganz selbstverständlich davon aus, dass Verbündete dafür da sind, das Gelingen amerikanischer Interessen zu befördern, und kritisiert an Bush, dass er das schlecht gemacht hat, also dass es ihm nicht gelungen ist, die Verbündeten so für die amerikanische Politik einzuspannen, wie er es sich doch eigentlich vorgenommen hat und was doch eigentlich der Zweck amerikanischer Politik zu sein hätte. Und wer sich beschwert, dass das Image Amerikas auf der Welt so schlecht ist wie noch nie, der will eins auf jeden Fall nie und nimmer gesagt haben, dass das Image Amerikas auf der Welt vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, was die Amerikaner so anstellen, und ein bisschen was mit den Gegensätzen zu tun hat, die es wirklich zwischen amerikanischen Interessen und den Interessen anderer Nationen gibt. Der geht eigentlich genau wie Bush davon aus, dass die ganze Welt eigentlich lauter gute Gründe hätte, eigentlich nur gute Gründe hätte, Freund und Parteigänger von Amerika zu sein, und dass es einer Verfehlung der Politik von Bush zu verdanken ist, dass jetzt lauter anti-amerikanische Stimmungen anderswo aufkommen, wo sie eigentlich gar nicht aufkommen müssten. Nach allen Seiten hin leugnet diese Kritik irgend so etwas wie objektive Gründe dafür, dass das, was die Amerikaner auf der Welt so anstellen, Widerstände, Gegensätze, feindselige nationale Interessen anderer Staaten aufrührt, und führt sie letztlich zurück auf Verfehlungen im Umgang mit diesen anderen Interessen von dem gleichen Maßstab aus, Amerika führt und die anderen Länder leisten ihre Beiträge aus freien Stücken zur amerikanischen Weltordnung. Und was die Finanzkrise angeht, so sagt der Obama selber eigentlich sehr schön, was er meint, was eigentlich die Finanzkrise sei. Er sagt er beschreibt wortreich in einem seiner Rede die ökonomischen Schäden, die diese Krise jetzt schon angerichtet hat und wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch anrichten wird. und sagt, dies ist nicht das Land, das ich kenne. Es ist nicht das Land, das ich kenne. Es ist nicht eine Zukunft, die ich als Präsident der Vereinigten Staaten akzeptiere. Sowas nennt man in anderen Kreisen Realitätsblindheit. Das ist nicht das Land, das ich kenne. Eine Welt, die von der Stärke unserer Ökonomie abhängig ist, schaut uns zu und wartet darauf, dass Amerika wieder führt. Und das ist das, was wir tun werden. Das ist eine sehr interessante Aussage zur Wirtschaftskrise. Der sagt einfach, nee, das kann eigentlich gar nicht sein, dass Amerikas ökonomische Macht so beschädigt ist, wie sie jetzt beschädigt wird. Und wenn das so ist, dann ist es zwar ein Zustand, den man als Zustand nicht leugnen kann, aber es versteht sich von selbst, dass im Grunde Amerika über alle Potenzen, über alle Mittel, über alle Hebel verfügt, um das Land aus dieser Krise wieder in die Position ökonomischer Einzigartigkeit hineinzuführen, wie sie früher mal gehabt haben. Also auch nach der Seite hin haargenau das gleiche Bild amerikanischer Vorherrschaft auch in ökonomischen Fragen, von dem auch der Bush ausgegangen ist. Der Einsatz der amerikanischen Macht führt nicht zum gewünschten Ergebnis, das ist offenkundig. So wie Bush diese Macht, die Machtmittel der USA eingesetzt hat, geht das anscheinend nicht. Er hat falsche Methoden gewählt und falsche Wege eingeschlagen. Feindschaft gegen Amerika produziert statt Freundschaft gestiftet. Und in diesen Fragen will Obama tatsächlich ein wenig was anders machen. Auch nach der Seite hin leistet also die Wahl von Obama was? Sie leistet nämlich, sie stellt sozusagen ein Resultat her in der Konkurrenz der herrschenden Klasse selber in der Frage, wie soll es eigentlich mit der Nation weitergehen? Die Regierung bekommt ein Mandat zur Erneuerung der Politik. Und dieses Mandat macht ihre neue Handlungsfähigkeit aus. Handlungsfähigkeit jetzt wirklich mal nicht als Ideologie, sondern ernst genommen. Die Unzufriedenheit von unten durfte sich austoben. Die Unzufriedenheit von oben hat sich als Wahlkampf organisiert. Und es ist ein Resultat herausgekommen. Eine neue Linie ist an der Macht. Und auch nach der Seite hin ist die Einheit der Nation erstmal wiederhergestellt. Die Kritiker sind zum Schweigen gebracht. Kein zersetzendes Gemecker von Opposition und Öffentlichkeit beeinträchtigt fürs Erste das Durchregieren. Und das hat noch eine andere produktive Seite für die Ausübung der Herrschaft selber, dass nämlich die Veränderung der politischen Linie, die der Obama jetzt in Angriff nimmt, nicht mehr als Schwäche und Eingeständnis von Fehlern der Herrschaft erscheint, sondern nun, weil eine neue Mannschaft dran ist, als frischer Wind, der den Erfolg sichert. Schlicht und einfach die Tatsache, dass eine andere Fraktion jetzt dran ist, steht dafür, ja die, wenn die was Neues machen, dann ist das von Erfolg gekrönt und ist nicht ein Zugeben von Fehlern, sondern ein neues Programm, hinter dem sich alle stellen können. Und das bringt in gewisser Weise das Totalitäre an dieser Herrschaftsform auf den Punkt. Weil so wird ja deutlich, dass die Alternativen der Staatsräson allein die freie Entscheidung der Macher ist und auch bleibt. Auch die härteste Politikrevision ist abgetrennt von irgendwelchen Interessen im Volk. Es geht dann ab sofort, wo der Obama gewählt worden ist, nur noch darum, wen nimmt er ins Kabinett, wie organisiert er jetzt seine Politik, wen holt er sich als Berater, wie geht er mit den Fraktionen der Opposition im Parlament um. Dort findet die Neuberatung und Neubestimmung etwaiger neuer politischer Programme statt. Und das Volk ist ein für alle Mal ausgemischt und die Kritiker in den konkurrierenden Parteien fürs Erste stillgestellt. Dafür stehen dann die berühmten 100 Tage, die die Regierung erstmal kriegt, um zu zeigen, was in ihr steckt, und dann wird es schon mit der Konkurrenz der Parteien wieder losgehen. Dieses Ergebnis hat Obama übrigens nach der Wahl selbst sehr eindeutig festgeklopft. Erstens hat er ja bei der Zusammenstellung seines Kabinetts Wert darauf gelegt, dass es ein Kabinett der nationalen Einheit ist. Nicht demokratische, sondern amerikanische Politiker wollte er in seinem Kabinett haben, also praktisch demonstrieren. Er greift auf die besten Köpfe der Nation zurück. Er regiert überparteilich. Er vertritt nicht ein Sonderinteresse, sondern eben in der ganzen Politikorganisation selbst die Interessen der Nation. Punkt. Und zweitens hat er noch als einen seiner ersten Akte als Regierungschef einen Tag der nationalen Versöhnung ausgerufen. Ich glaube, das ist jetzt der 20. Januar. Den dürfen jetzt die Amerikaner ab sofort feiern als einen Tag, wo alle sich inne werden, dass über alle Gegensätze und Konkurrenzen und Streitigkeiten hinweg sie alle doch zu einer Nation gehören und daran bei allem, wo sie sich in den Haaren liegen, doch immer denken sollen. Klar, das sind symbolische Taten. Aber die sollen eben zugleich eine politische Linie dokumentieren. Hier geht es ums große Ganze und da soll sich keiner trauen, mit kleinlichen Konkurrenzstandpunkten dazwischen zu funken. Und dem Volk hat Obama dann auch gleich mitgeteilt, was sein Part in diesem Programm ist. Da konnte man dann erfahren, was Yes We Can nach der Wahl heißt. Ich lese jetzt mal ein Stück aus seiner Inaugurationsrede vor. Es ist ein bisschen länger geraten, aber ich fand es doch nicht ganz unwichtig, einfach nochmal den Zusammenhang darzustellen, in dem er sein neues Programm stellt. Ich zitiere: Dass wir uns inmitten einer Krise befinden, haben wir nun begriffen. Unsere Nation befindet sich im Krieg gegen ein weitreichendes Netzwerk der Gewalt und des Hasses. Unsere Wirtschaft ist stark geschwächt, eine Folge der Gier und Unverantwortlichkeit einiger weniger, aber auch unseres kollektiven Versäumnisses, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen und das Land auf ein neues Zeitalter vorzubereiten. Eigenheime mussten versteigert werden, Arbeitsplätze gingen verloren, Unternehmen bankrott. Unsere Gesundheitsfürsorge ist zu teuer, unsere Schulen werden zu viel nicht gerecht und jeder Tag bringt weitere Belege, dass die Art und Weise, wie wir Energie nutzen, unsere Gegner stärkt und unseren Planeten bedroht. Jetzt sagt er das Argument, was ich vorhin ausgeführt habe, selber. Das sind die Indikatoren für eine Krise, die sich anhand von Zahlen und Statistiken darstellen lassen. Weniger messbar, aber nicht weniger tiefgreifend ist der Verlust an Zuversicht in unserem Land. Die nagende Angst, dass der Niedergang Amerikas unabwendbar ist und die nächste Generation ihre Erwartungen zurückschrauben muss. Heute sage ich Ihnen, dass die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, real sind, aber lassen Sie mich sagen, sie werden bewältigt werden. So wird das Volk auf Realismus eingeschworen. Es wird ihm gesagt, macht euch nichts vor, Leute. Denkt bloß nicht, es wird euch von heute auf morgen besser gehen. Denn es wird hart, es gibt viel zu tun. Der Text geht weiter unten so weiter. Denn so viel eine Regierung auch leisten kann und muss, es ist letztlich der Glaube und die Entschlossenheit der amerikanischen Bürger, auf die sich diese Nation stützt. Es ist die Güte, einen Fremden aufzunehmen, wenn die Dämme brechen, und die Selbstlosigkeit von Arbeitern, die lieber Kurzarbeit in Kauf nehmen, als zuzusehen, wie ein Freund seine Arbeit verliert, als ob sie sich das aussuchen könnten. Es ist der Mut des Feuerwehrmanns, in ein mit Rauch gefülltes Treppenhaus zu stürmen, aber auch die Entscheidung einer Mutter oder eines Vaters, ein Kind aufzuziehen, die letzten Endes unser Schicksal entscheiden. Ja, so sieht echte Volksgemeinschaft aus. Zusammenstehen über alle politischen und ökonomischen Gegensätze hinweg. Jeder Mann, jede Frau, ob hoch oder nieder, an seinem Platz als Diener des großen Ganzen. Und das ist ja in der Tat so. Wenn das Volk sich brav in den verordneten Dienst schickt und jede Notlage, die ihm die Politik beschert, als Gelegenheit zum solidarischen Opfer nimmt und zu sonst nichts, dann kann die Macht der Staatsgewalt sich wirklich ganz unbehelligt ihrer Aufgabe widmen, die Welt nach innen wie außen im Sinne Amerikas wieder in Ordnung zu bringen. Und ich komme damit zum dritten Punkt, das nimmt sich Obama auch vor. Das ist die dritte Leistung der Wahl. Die Wahl gibt der Nation, gibt der politischen Klasse die Freiheit, alles auf den Prüfstand zu stellen, was die Regierung vorher gemacht wird, gibt ihr die Gelegenheit zu einer politischen Bilanz und die Freiheit, sowohl nach der Seite der Person als auch nach der Seite der Politiken, alles mit frischer Kraft in Angriff zu nehmen, wovon sich die Nation drangsaliert fühlt. Quasi sowas wie ein nationaler Kassensturz, in dem herausgefunden werden soll, wie geht es mit mehr Erfolg weiter, was müssen wir anders machen. Und dazu hat Obama jetzt das Mandat, sowohl durch die Wähler von unten als auch durch die anderen Parteien, die sich in ihre Rolle als Opposition fügen und einverstanden damit ihr Einverständnis dazu geben, dass diese Mannschaft sich jetzt an der Ordnung der Welt im Sinne Amerikas versucht. Ich will noch ein paar Worte dazu sagen, was jetzt eigentlich in dieser Hinsicht überhaupt Change bedeutet. Ich will ja nicht auf die einzelnen Politikabteilungen eingehen, weil man zu denen wirklich im Moment noch gar nichts sagen kann und ich das auch eigentlich gar nicht will. Ich möchte bloß ein paar Worte noch verlieren über die Gesichtspunkte und unter denen dieses Thema überhaupt auf die nationale Tagesordnung der USA kommt. Das erste habe ich vorhin schon gesagt, der Kritik an der Politik von Bush war ja schon zu entnehmen, dass das Ziel, die Staatsräson und das Programm der Nation identisch bleiben, dass das die Definition der Weltlage die gleiche ist, von der aus jetzt die Politikrevision ihren Ausgangspunkt nimmt. Und das ist nicht nur ganz prinzipiell so, sondern das betrifft auch die spezielle Zielsetzung, die Antiterrorkampf heißt, also dieses Programm, das Bush auf die Tagesordnung gesetzt hat, die Nationen hinter die USA zu versammeln, die USA als übrig gebliebene letzte Supermacht stärken und voranbringen. Es hat sich allerdings, und das nimmt die Regierung Obama jetzt zur Kenntnis, in dieser Frage in den letzten 8 Jahren einiges Zersetzendes für die amerikanische Weltordnung getan. Und deswegen geht es eben gar nicht, einfach an Erfolge und Fortschritte der alten Regierung anzuknüpfen und da einen Erfolgskurs fortzusetzen. Obama verspricht, sehr gründlich neu zu sortieren, was für den nationalen Erfolg auf den verschiedenen Feldern nötig ist. Und dabei bezieht er sich sehr konsequent nach einer Seite hin auf die von Bush hergestellte Weltlage. Die aufgezählten Leiden der Nation, die ich vorhin zitiert habe, die haben ja ihren Grund darin, wie die USA mit dem Ausrufen des Antiterrorkriegs auf die Welt losgegangen ist. Bush und Co. haben die Lage ungefähr so gesehen. Die USA sind die einzig übrig gebliebene Supermacht. Ihrer Übermacht kann und will sich letztlich kein Staat verweigern. Es gilt also im Prinzip nur, die Welt von ein paar Schurkenstaaten zu befreien, dabei dem Rest der Welt die Entschlossenheit der USA zu demonstrieren, die Weltordnung in ihrem Sinne zu regeln. Und dann kann eine neue Ära beginnen des amerikanisch hergestellten Weltfriedens. So ist es nicht gekommen. Mit ihrem Vorgehen haben die USA die Gewaltkonkurrenz zwischen den Staaten aufgerührt. Andere Mächte, Konkurrenten, aber auch kleinere Staaten sehen sich herausgefordert, ihre eigenen Potenzen zum Weltordnen und zur Absicherung ihres Machtstatus gegen die USA aufzubauen. Und herausgekommen aus dem Ganzen ist eine ziemlich ungemütliche multipolare Weltordnung, was ja nichts anderes besagt als eine neue Konkurrenzlage zwischen den Staaten, eine Konkurrenzlage in Gewaltfragen, in der keineswegs gewährleistet ist, dass American Leadership immer das letzte Wort hat. Um die Bewältigung dieser Weltkriegslage geht es. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist der Ausgangspunkt, an dem der Obama anknüpft und der sich zur Aufgabe macht. Ein Rückruf in der Frage, dass es in der Weltpolitik zuvörderst um solche Fragen geht, um Kriegs- und Gewaltfragen, um strategische Fragen, darum, welchem Staat wie viel Macht zusteht, welcher Souverän welche Waffen haben darf. Ein Rückruf in dieser Frage findet nicht statt, sondern an diese Weltlage knüpft er an. Und da, sagt er, ist das Vorgehen Bushs in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv, nicht zielführend, nicht wirkungsvoll im amerikanischen Interesse gewesen. Die andere Seite davon ist, und das kann man dem wenigen, was in den ersten Wochen passiert ist, glaube ich, schon entnehmen, dass die neue Regierung beschlossen hat, zur Kenntnis zu nehmen, in anderer Weise zur Kenntnis zu nehmen, dass sie neue Sorten Gegnerschaft gegen sich aufrühren, zur Kenntnis zu nehmen, dass ihr Gewalteinsatz gelegentlich kontraproduktive Wirkungen zeitigt, dass das Einspannen anderer Staaten für Amerika so nicht geklappt hat wie gewünscht. Das ist das eine, dem sie sich stellt. Und das andere, dem sie sich nolens volens auch stellen muss, was sie nicht bestellt hat, aber was nun einmal so ist, ist, dass sie sich in neuer Weise um ihre ökonomischen Quellen kümmern muss, weil die durch die Weltfinanzkrise beschädigt sind. Von dem Standpunkt aus, wir stellen fest, die USA stehen mit ihrem Anspruch auf Führung der Welt in einer Konkurrenzlage mit anderen Mächten. Mit dieser Konkurrenzlage müssen wir anders, geschickter, besser, erfolgreicher umgehen. Und wir stehen in einer ökonomischen Lage, die vielleicht selber Notwendigkeiten in sich birgt, die noch gar nicht absehbar sind. Diesen beiden Herausforderungen stellt sich Obama, und von dem Standpunkt aus entdeckt er dann durchaus andere Vorgehensweisen, andere Rezepte, wie das die politische Herrschaft so gerne nennt, um die Machtmittel der USA vielleicht erfolgreicher zum Einsatz zu bringen. Das hat er ausgedrückt am Anfang seiner Regierung, indem er eine Politik der ausgestreckten Hand verkündet hat. Das sollte ja wohl sowas sein wie ein Symbol für Amerika redet erstmal mit jedem, bevor er ihm gleich Bomben auf den Kopf schmeißt. Ob jetzt aus dem Reden mit anderen was anderes rauskommt, wird abzuwarten sein. Und was die USA der Welt dann tatsächlich an Change vorknallt oder anbietet, das wird sich dann noch zeigen. Aber worauf sich dieses Change bezieht, das ist auf jeden Fall schon klar: in der Sicherstellung von amerikanischen Interessen in einer Welt, in der die Gewalt der Staaten als letztes Konkurrenzmittel immerzu auf der Tagesordnung steht. Und das ist dann letztendlich die dritte Leistung der Wahl für die Fortschritte der Herrschaft. Die Herrschaft bekommt Gelegenheit zu einer Zwischenbilanz über die Lage der Nation. Die Opposition, die vielleicht ein wenig weniger befangen ist in der Notwendigkeit, alte Projekte zum Ende zu bringen, die vielleicht ein wenig weniger die Notwendigkeit sieht, Sachen als Erfolg darzustellen, die in Wirklichkeit das nicht vom nationalen Standpunkt aus nicht sind. Die bekommt Gelegenheit, neue Strategien und Rezepte auszuprobieren. Also die Frage tatsächlich frei neu aufzuwerfen, ob das Arsenal der politischen Gewalt der Nation auch zweckmäßig zum Einsatz gebracht wird. Und diese politische Abrechnung machen die USA jetzt gegenwärtig. Und der Rest der Welt kann dann abwarten und schauen, was sie demnächst von den USA zu erwarten haben. Das ist, und so viel ist die Wahrheit an Change. Mit neuem Mandat macht sich die neue amerikanische Regierung daran zu testen, wie sie amerikanische Interessen am besten in der Konkurrenz der Nation durchsetzt. Und wenn die Supermacht sich in Not sieht, wenn die neu auf ihre Ressourcen schaut und wenn die ihre Mittel auf ihre Erfolgsträchtigkeit nur durchmustert, dann muss sich nicht nur der amerikanische Wähler etwas wärmer anziehen. So, ich werde dann erstmal mit dem Teil fertig. Ich habe noch einen Teil vorbereitet, der ein bisschen auf die Art und Weise geht, wie die Verbündeten auf diese neue amerikanische Politik sich beziehen und darauf reagieren. Das lasse ich jetzt aber erstmal weg und mache hier erstmal Schluss und denke, dass wir vielleicht erstmal über das diskutieren und uns unterhalten, was ich bisher erläutert habe. Ich wollte noch mal was zu dem China-Beispiel von vorhin sagen, weil ich finde, dass an dem China-Beispiel noch mal ganz schön deutlich wird, von welcher Ausgangslage her überhaupt amerikanische Angebote, nenne ich es mal, als solche erscheinen. Man muss ja erstmal sich gegenüber einer Macht wie China so hingestellt haben und sagen, wir beanspruchen als Amerika auch diese Macht zu kontrollieren und wir betrachten deren Aufrüstung und deren sich aufbauen als Ordnungsmacht in der Region als Angriff auf amerikanische Interessen, wo wir uns überlegen, ob wir den gelten lassen wollen. Das hat sich ja praktisch niedergeschlagen in den Waffenlieferungen der USA an Taiwan in den letzten Wochen der Bush-Administration. Das muss ja erstmal die hergestellte Konkurrenzlage zwischen den beiden Nationen sein. Damit eine Außenministerin dann hingehen kann zu der Macht und sagen, nee, also da legen wir im Moment nicht so fürchterlich viel Wert drauf, uns in dieser Abteilung mit euch zu streiten, weil wir haben nämlich aktuell ein anderes Thema, nämlich wie geht es mit eurem Halten unserer Staatsschuldtitel weiter. Na, also man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, jetzt geben sie was zu, da muss man immer sagen, ja von welchem Maßstab aus geben die denn mal was, geben die mal was zu. Von dem Maßstab, die sollen sich von uns kontrollieren lassen, mag es ja so erscheinen, dass wenn die Amis mal sagen, jetzt reden wir mal nicht über die Menschenrechtsverletzung und Tibet und dass ihr überhaupt ein Unrechtsregime seid, sondern wir reden mal darüber, wie nützlich ihr für die Aufrechterhaltung unserer Verschuldungsfähigkeit sind. Das schon als das riesige Eingeständnis zu nehmen, da hätten sie in irgendeiner Hinsicht Abstriche gemacht von ihrem Kontrollstandpunkt, den sie gleichermaßen natürlich weiterhin haben. Vielleicht ist es ja auch durchaus so, das wird ja auch der Fortgang der Finanzkrise noch ein bisschen zeigen, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so oder wird es so, dass tatsächlich die Umwälzung, die die Krise produziert, ist in manchen Abteilungen den Staaten geraten erscheint, mehr die Abteilung der wechselseitigen Angewiesenheit zu betonen und weniger den Gesichtspunkt, dass man sich eigentlich im Kriegszustand miteinander befindet. Aber wetten möchte ich darauf nicht. Und man muss auch an der Seite sagen, der Hammer ist eigentlich, dass sie meinen, sich das frei aussuchen zu können. Wann sie auf die Tagesordnung setzen, jetzt steht zwischen uns eine Gewaltfrage an. Und wann sie sagen, jetzt lassen wir die Gewaltfragen mal beiseite, die finden wir jetzt im Moment aktuell nicht so dringlich. Jetzt reden wir mal über unsere ökonomischen Beziehungen, wie wir da aufeinander angewiesen sind. Jetzt stehen sie ja nun mal in beiden Verhältnissen zueinander. stehen im Verhältnis der Gewaltkonkurrenz zueinander, die stehen im Verhältnis des amerikanischen Anspruchs auf Kontrolle und des chinesischen sich Widersetzens dieses Kontrollanspruchs zueinander, und sie stehen gleichzeitig im Verhältnis von Gläubiger und Schuldner, Exporteur und Importeur zueinander. Und dieses Nebeneinander ist ja für sich widersprüchlich genug. Und dann ist es erstmal eine Entscheidung der Staatsräson oder des Stands der Prioritäten, die eine Nation sich setzt, an welcher Stelle sie sagt, jetzt drücke ich mal auf die Abteilung Gewaltkonkurrenz und Unterordnung, und jetzt drücke ich mir auf die Abteilung, ich brauche euch doch, und können wir nicht die Abteilung trotzdem friedlich miteinander abwickeln? Also nur daran nochmal zu erinnern, dass diese ganzen sogenannten Angebote und das ganze Entgegenkommen, was man jetzt studieren darf, immer den Ausgangspunkt einer Politik haben, wo sich die USA erstmal hingestellt haben und gesagt haben, ein Interesse anderer Staaten gilt prinzipiell gar nichts, außer es ordnet sich uns ein und unter. Und dem Maßstab aus ist es gar nicht so schwer, sich hinzustellen und zu sagen, wir reden auch mal mit euch. Weil man vorher schon gleich gesagt hat, eben, das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Ist uns ja als Schwäche ausgelegt worden. Das sind lauter Gelegenheiten, oder wir haben durch unser scheinbares Zögern oder durch unsere Unentschiedenheit haben wir lauter Gegner ermutigt, uns anzuhören. Das war ja seine Diagnose.
Ja.
Das ist genauso, also sich frei dazu gestellt, was passiert. Solange Obama noch nicht nominiert war und sich mit Hillary Clinton, da konkurriert hat, da hieß es, wir holen unsere Jungs zurück aus dem Irak. Als er dann nominiert war, hat er gesagt, wir holen unsere Jungs zurück aus dem Irak und schicken sie nach Afghanistan.
Das hat er aber vorher auch schon gesagt. Also das ist wirklich nicht neu. Das hat er auch im Wahlkampf schon gesagt, dass er den Kampf gegen den Terror verstärken will, dass der Kampf gegen den Terror vornehmlich in Afghanistan stattfindet und dass er der Auffassung ist, dass der Bush, dass der Krieg in Afghanistan vernachlässigt wird, dass dort viel zu wenig amerikanischer Einsatz stattfindet und dass sie stattdessen die Bush-Regierung die amerikanischen Kräfte im Irak verzettelt. Das ist also die Position hat er schon ziemlich konsistent auch im Wahlkampf durchgehalten.
Ja, ich dachte, das wäre eine Seite der Kandidaten.
Nein.
Aber egal. Die Geschichte, dass die Truppen im Irak reduziert werden, das ist aber keine Obama-Erfindung, sondern das hat Gates, der alte und neue Verteidigungsminister, schon unter Bush verhandelt. Das Truppenstationierungsabkommen ist unter Bush also zustande gekommen. Und insofern ist also, was da jetzt an Truppenbewegungen im Nahen Osten passiert, keine neue Linie.
Das ist schon richtig, was du sagst. Ich bin weit entfernt von der Behauptung, um das vielleicht nochmal zu betonen, der macht jetzt an allen Fronten überall was anderes. Es ist sogar so, dass du wahrscheinlich, anders ausgedrückt, das habe ich vorhin mit dem Satz, der war vielleicht ein bisschen unverständlich, auszudrücken versucht, wenn die alte Regierung das gemacht hat, als Eingeständnis eines Fehlers erscheint, haargenau die gleiche Sache, erscheint bei der neuen Regierung als frischer Wind, der die Sache neu angeht. Es gibt ganz, ganz viele Punkte in der amerikanischen Politik und der amerikanischen Kriegsführung der letzten Jahre, wo du sagen kannst, na klar, auch die alte Administration, da gab es ja auch innerhalb der alten Regierung schon Streitigkeiten drüber. Gab es zum Beispiel Streitigkeiten um diese Frage des Search und wie lange bleibt man drin und so fort. Da gab es in der alten Regierung schon Streitigkeiten drüber. Da gab die Position auch schon in der Republikanischen Partei. Das war überhaupt nicht die Behauptung. Die Demokraten repräsentieren jetzt quasi eine neue Politik und die Republikaner eine alte, sondern in der alten Regierung hat sich das dargestellt als Streit, als durchaus an diversen Punkten Kampf zweier Linien in der Administration, wie geht man mit dem Iran um, wie geht man mit Irak um und so weiter, also als Ausdruck, sage ich mal, der Tatsache, dass die Regierung feststellt, die Ziele, die sie bisher verfolgt hat, lassen sich so nicht durchsetzen, sich neue definiert, und das haben sie im Irak ja gemacht, haben wirklich dem Irakkrieg ein neues Programm und eine neue Perspektive verpasst, und insofern kannst du durchaus sagen, dass das, was der Obama jetzt bis jetzt im Irak vorhat, das zu Ende bringen des Programms ist, was die alte Regierung schon auf die Tagesordnung gesetzt hat. Habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, es gibt diese Unzufriedenheit bei den Machern über den Gang der amerikanischen Weltpolitik. Diese Unzufriedenheit geht weiter, sagen wir so, als ein bloßes Rumgemecker an Details, sondern hat sich selber zu einem Befund vorgearbeitet. Und der Befund heißt, so geht offenbar die Durchsetzung dessen, was der Bush will, nicht. Das ist aber keine Antwort auf die Frage, wie geht's denn dann? Das muss man auch übrigens mal zur Kenntnis nehmen. Das ist erstmal keine Antwort auf die Frage, wie geht's denn dann? Der ganze Übergang auf andere Methoden, mehr Betonung der Diplomatie, nicht immer gleich mit Ultimaten kommen, den Kyoto-Vertrag nicht ablehnen, sondern mitmachen, in der UNO ein bisschen mehr durchblicken lassen, dass man auf die Zustimmung der anderen Staaten Wert legt, statt immer gleich zu sagen, ja, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann machen wir es halt alleine und so Zeug. Das sind eigentlich lauter erstmal Indizien für den Gesichtspunkt. Und mehr wollte ich erstmal gar nicht sagen. Gibt es nicht bessere Umgangsweisen, effektivere Umgangsweisen mit dem Willen und den Interessen anderer Nationen, mit denen die in anderer Weise zur Compliance, würde Amerikaner sagen, zur Gefügigkeit gegenüber amerikanischen Interessen gebracht werden können. Jetzt kann es ja sein, dass es die gar nicht gibt. Stellt sich vielleicht in einem Jahr raus, die gibt es gar nicht. Die machen halt Diplomatie mit Syrien, und dann stellen sie fest, am Ende der Diplomatie kommt das Gleiche raus, was sie vorher ohne Diplomatie auch schon wussten. Weiß ich doch nicht. Ne? Also das meine ich, ist erstmal der Widerspruch an dem Standpunkt, überhaupt zu sagen, mit den bisherigen, die Linie, es geht um Gewaltkonkurrenz, es geht um die Herstellung einer amerikafreundlichen Welt, die bleibt. Die Art und Weise, wie der Bush diese Linie gemacht hat, der Einsatz des amerikanischen Arsenals von Machtmitteln, Erpressungsmitteln angeboten, ist schlecht zur Anwendung gekommen. Versuchen wir es mal mit einer anderen Kombination. Das ist für sich ein widersprüchlicher Standpunkt, weil das tut ja ein bisschen so, Es tut ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, in gewisser Weise leugnet ja dieser Standpunkt ja auch die Objektivität der Gründe für die Gegensätze. Das ist ein Gegensatz zwischen dem Interesse Irans, sich als regionale Vormacht im Nahen Osten zu behaupten und dem amerikanischen Anspruch auf Kontrolle des Nahen Ostens als ihr Territorium in dem Sinne. Dieser Widerspruch ist objektiv. Der hat nichts mit der Frage zu tun, ob man jetzt mit dem Iran redet oder nicht. Also das heißt aber nicht, also diesem Missverständnis vorzubeugen, das heißt natürlich nicht, dass es nicht sein kann, dass in einer anderen Konstellation von Mächten aus dem Einsatz anderer Mittel auch ein anderes politisches Ergebnis rauskommt. Was weiß ich? Wird halt der Gang der Staatenkonkurrenz zeigen.
Das Wort, mit dem du es probierst, das hat was sehr Zweideutiges. Ist da ein Linienstreit oder ist da nicht ein Linienstreit? Man muss eigentlich sagen, das heißt für die Beteiligten was anderes.
Ja.
Es gibt in der amerikanischen politischen Klasse schon unter Bush sehr wohl Linienstreits. Ob die für irgendeinen auf der Welt außer für die was taugen, darüber muss man sich auseinandersetzen. Aber die machen einen Linienstreit. Die haben sich zum Beispiel darüber gestritten, ob wenn man einen Irak haben will, dem sozusagen unhintergehbar in die Raison eingebaut ist, dass er pro-amerikanisch ist. Ob man dann nicht mit diesem ganzen Islamtum aufräumen muss. Ob das nicht antidemokratisch ist, ist der Position. Die Position ist aus der Logik von Herrschaft in einer Hinsicht auch konsequent, weil da ist Unterordnung der Zweck. Und eine eigene, andere, nationale, am Ende sogar noch ideologisch mit Religion überhöhte irakische Rechnung ist dem wirklich im Wege. Das ist die eine Linie. Es gibt dasselbe Anliegen. Wie macht man den Irak eigentlich zu einem nützlichen Platz für Amerika im Nahen Osten, so dass sie sagen, ja, aber wenn die Sunniten sich dafür hergeben, sich zusammenrotten und mit amerikanischen Waffen Al-Qaida umbringen, effektiver als das manchmal unsere GIs können, kann man eigentlich gegen Sunniten nichts sagen. Über sowas zankt sich eine herrschende Klasse wirklich. Aber das soll man nicht verwechseln damit, dass man selber sozusagen etwas zum Aussuchen hätte, dann nehme ich lieber diese Linie. Das ist die Täuschung, die erzeugt wird. Aber sonst gibt es wirklich solche Linienstreits.
Ja gut, die Formulierung, die neue Linie ist an der Macht, heißt aber nicht, das ist jetzt ja auch klargestellt, da ist jetzt ein fertiges Politikkonzept, was alternativ zu dem alten durchgezogen wird.
Nein.
Die prüfen halt jetzt.
Ja.
Prüfen die neue Kombination und das macht dann 100 Tage oder 300 Tage gehen. Und dann wird man sehen.
Genau.
Okay.
Deswegen habe ich am Schluss gesagt, dass im Grunde ist das sowas wie ein Test. Das ist irgendwie das Brutale daran. Die Amis gehen hin, zum Beispiel den Syrern, und sagen, hallo Syrer, wir reden jetzt mit euch. Kriegen wir was dafür? So. Keine Ahnung, ob sie was dafür kriegen. Weil sagen die Syrer auch, ja, ist ja nett, dass ihr mal vorbeikommt, aber an sich ist unser Standpunkt zu den Golanhöhen immer noch der gleiche. Ob ihr jetzt vorbeikommt oder nicht. Ja, dann war es halt nichts mit dem Test. Also das ist irgendwie, das habe ich, haben wir auch für mit dem, deren, mit dem Instrumentalismus gemeint, die übersetzen sich die wirklichen Interessensgegensätze und die wirkliche Machtkonkurrenz und übersetzen die sich in Frage von richtigen Rezepten. Was muss eine Herrschaft, also nochmal an dem Beispiel, was Herr Jonas gesagt hat, von diesem Funktionalismus, wie muss eine Herrschaft ticken, damit sie für uns ist? Da kannst du sagen, und der Ausgangspunkt ist, klar, die Herrschaft, wozu ist die da? Die ist dafür da, dass sie für uns ist. So, gut. So, wie macht man das? Dann fragen Sie allen Ernstes, wie macht man das? Dann sagen Sie nicht, wollen die das? Oder wieso soll die überhaupt für uns sein oder so, dass diese Frage stellen sie sich gar nicht, sondern sie sagen, wie macht man das? Und dann sagt die einen sagen, ja, das macht man am besten so, dass man gleich den Typen da hinsetzt, der in Amerika erzogen worden ist und auf ein amerikanisches College gegangen ist und organisiert dann die Herrschaft so, dass alle sich dem gehorchen und dann ist er für uns. Ne? Dann setzen sie so einen dahin und dann ist er ein paar Jahre dran und die anderen gehorchen ihm nicht und es wird überhaupt sowieso immer alles chaotischer. Und dann macht er ein Interview in der SZ und sagt, und überhaupt konnte er sich sehr gut vorstellen, dass Afghanistan auch ein Staat sein könnte, wo die Scharia gilt. Ne, sagt er, das hätten wir aber eigentlich nicht bestellt. Dann kommt die andere Fraktion und sagt, ja, aber wenn der das hinkriegt, die anderen hinter sich zu versammeln, und da ist die Scharia, ach, ist doch auch gut, oder? So, also wirklich so billig ist das zum Teil. Diese blöde Frage, wie machen wir das? Die ist der ganze Ausgangspunkt dieses sogenannten Linienstreits.
Und dieses nicht definierte der neuen Politik, das ist dann auch das Einfallstor für die Verbündeten, dass sie dann, ja, vielleicht können wir
richtig.
Da für uns dann auch
sehr richtig. Ja, sehr richtig.
Wobei man auch an denen merkt, wie übertrieben es wäre zu sagen, die Weltkräfteverhältnisse sind verändert. Also wer nämlich sein europäisches Interesse in Grußadressen in der amerikanischen Weltpolitik unterbringen möchte, der konkurriert, ohne Zweifel. Aber er hält es nach wie vor für unhintergehbar, auf die Tour zu konkurrieren, dass man sein eigenes Interesse in der amerikanischen Weltpolitik unterbringt, anmeldet, reinschleimt, reindrückt, rein erpresst. So gesehen hat das war übrigens der Steinmeier, der gesagt hat, ohne uns geht's nicht.
Ja, ja.
Der Steinbrück hat die Backen sehr dick aufgemacht gehabt. Am Anfang aber nur von der Finanzkrise.
Ja.
Also das mit dem, die Weltfinanzmacht Amerika wird es am Ende so nicht mehr geben. Das mit dem so mag ja stimmen.
Ich wollte zum Abschluss vielleicht einfach nochmal zur Illustration dieser Tour doch noch einen Fall kurz darstellen, in dem es genau um diese Frage geht. Und zwar handelt es sich dabei um die Ankündigung, eine der ersten Amtshandlungen von Obama bestand ja darin, dass er gesagt hat, er macht Guantanamo zu. So. Die Reaktion auf diese, ich mache es erstmal von hinten rum, die Reaktion auf diese Mitteilung war erstens, jetzt geben Sie es endlich zu, Sie haben gegen das Recht verstoßen, die Amerikaner haben ein Einsehen. Das war die erste Hälfte, das war quasi sozusagen, endlich begibt sich Amerika auf unser Niveau der Interpretation des Völkerrechts. Die zweite Hälfte, die kam gleich hinterher, war, aber das ist ja sowieso bloß vorgetäuscht und in Wirklichkeit machen Sie ja genauso weiter wie bisher. Das ist eine Tour, die Sache zu betrachten, die eigentlich den Witz an der Sache total verpasst. Nochmal anknüpfend an den Beitrag von eben. Erstens ist das Schöne an dem Beschluss von Obama, dass der genau das praktiziert an der Stelle, was ich vorhin gesagt habe, mit, wenn die alte Administration das macht, gibt sie einen Fehler zu. Wenn die neue Administration das macht, spricht es für die Güte Amerikas. Also für die Güte Amerikas spricht, dass Amerika jetzt beschlossen hat, dass sie ein Foltercamp, was sie bis gestern hatten, ab heute nicht mehr machen wollen. Das ist für sich schon ein Irrsinn, dass man quasi seine eigene angebliche Kritik an der Politik, an dem Vorgehen der Amerikaner im Antiterrorkampf damit aus dem Verkehr ziehen, dass die Amerikaner selber sagen, an der Stelle finden wir das irgendwie nicht mehr nützlich und nicht mehr produktiv. So, das ist die erste Abteilung. Die zweite Abteilung. was hat denn der Obama selber dazu gesagt, was er meint, was die Botschaft an die Welt wäre, wenn sie das Camp zumachen? Der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, damit demonstrieren wir, dass wir zu unseren Idealen stehen. Sehr kompliziert gedacht. Also, dass es im Antiterrorkrieg eine Fraktion von, eine Abteilung Amerika-Feinde gibt, die unter die Kategorie Enemy Combatants fällt, also von dem üblichen amerikanischen Recht nicht gedeckt sind, einem Sonderrecht unterworfen werden sollen. Dieser Standpunkt wird überhaupt nicht aus dem Verkehr gezogen. Der gilt nach wie vor. Aber die USA erklären sich aus freien Stücken gnädigerweise bereit, diesen Standpunkt, den sie nach wie vor haben, unter Beachtung, das ist zumindest die Behauptung, ob es stimmt, kann man ja auch mal erstmal wieder hingestellt, unter Beachtung allgemein anerkannter völkerrechtlicher Regelungen zu betreiben. Damit beweisen sie aus der Sicht Obamas, dass sie die legitimen Vertreter und Verfechter und Repräsentanten dieses Völkerrechtsstandpunkts sind. Der Bush hat gesagt, wir definieren unser Recht aus eigenen freien Stücken, wir haben es nicht nötig, uns völkerrechtlichen Regelungen zu unterwerfen, das Völkerrecht ist das, was Amerika aus seinem Interesse heraus macht. Obama sagt, Amerika beweist dadurch die Identität seines Rechts mit dem Völkerrecht, indem es sich in der Anwendung seines Rechts dem Völkerrecht ein Stück weit beugt und damit überhaupt die Legitimität seines Vorgehens beweist. Das ist die ganze Umdrehung, die der macht. Mehr macht er gar nicht. Und dass das auch der Zweck ist, es gab ein Zitat, das habe ich, glaube ich, auch vorgelesen, das ist so ein Punkt, den der Obama immer wieder betont, dass er sagt, es kommt darauf an, dass die Welt wieder, die Amerikaner wieder als glaubwürdige Repräsentanten ihrer Ideale anerkennt. So. Und dafür machen wir auch mal ein Camp zu. Das wollten sie sowieso zumachen, aber es ist ja erstmal wurscht. Dafür machen wir auch mal ein Camp zu, dass die Welt wieder weiß, Amerika ist der legitime und mächtigste und glaubwürdigste Repräsentant sämtlicher Rechtsprinzipien und Ideale, die für den Rest der Welt gelten. Tja, das haben wir jetzt. Angeblich hat das Ansehen Amerikas auf der Welt durch diese Tat schwer gewonnen. Muss man sagen, es ist offenbar leicht zu haben.
Man muss halt ein Camp haben, wenn man eins zumacht.
So ist es.
Man braucht Rassisten als Staatsgesinnung, damit man als Schwarzer Amerika schön einfärben kann. Das ist so.
Wenn man mehrere hat, dann kann man ja eins zumachen und demonstrieren.
Ja, so ist es. Ja, ich wollte das nochmal als Illustration für das Argument sagen, es geht nicht um die Frage, macht er was Neues oder macht er nichts Neues, sondern es geht um die Frage, was ist eigentlich der Maßstab und das Kriterium, von dem her das, was er macht, überhaupt als neu erscheint, propagiert wird, gemacht wird. Das ist, halte ich, für den entscheidenden Punkt an der Stelle. Da muss man sich in blöde Streitigkeiten über, ob das die Vorherigen auch schon gemacht haben oder nicht, gar nicht einlassen. Das ist irgendwie langweilig. Neu bezogen auf was und neu bezogen auf welche Mittel und welche Zwecke, das ist der entscheidende Punkt. Ja gut, dann sage ich noch ein paar Worte zu den Allies, ja genau. Die Verbündeten haben ja auch eine Negativbilanz der Bush-Ära gezogen. Die klingt ganz ähnlich wie die, die die Amis selber ziehen, ist aber nicht dieselbe. Über den Irakkrieg gab es das Urteil, oder gibt es das Urteil, da haben ja die Amis von uns bloß Unterordnung verlangt, Partnerschaft verweigert, uns eine Mitdefinition der Kriegsziele und der des Kriegsverlaufs abgesprochen. Das ist übrigens ein Urteil, zu dem am Ende sowohl diejenigen gekommen sind, die den zeitweilig mitgemacht haben, also die Briten, als auch diejenigen, die von Anfang an dagegen waren. Der Ausgangspunkt war, die Amerikaner respektieren uns nicht in ausreichendem Maße als gleichberechtigte oder zumindest fast gleichberechtigte Partner beim Weltordnen. Verlangen von uns Beiträge, in denen wir uns rein amerikanischer Führung unterordnen sollen und wo unsere eigenen politischen und ökonomischen Interessen nicht zum Zuge kommen. Das hat sich dann auch in der Kritik an der Bush-Diplomatie geäußert, dass die Bush-Diplomatie Unfrieden im Bündnis geschürt habe, statt die Kooperation zu fördern, und dass überhaupt Bush ganz unnötige Spaltung in die Staatenwelt getragen habe, weil er lauter Zuarbeit zu Amerika verlangt hatte, statt den Staaten die Freiheit zu lassen, aus eigenem Interesse und aus eigener Kalkulation bei der amerikanischen Weltordnung mitzumachen. Diese Kritik hat natürlich was Verlogenes, weil sie immer ein bisschen so tut, als ginge es den Konkurrenten, vor allen Dingen ich rede jetzt vor allen Dingen über die Europäer, als ginge es den Europäern tatsächlich darum, einen Beitrag zur amerikanischen Weltordnung zu leisten, und als würden sie sich deswegen nur deswegen so schwer damit tun, weil der Bush sie dabei immer so schlecht behandelt. Das ist natürlich nicht die Wahrheit der Sache, sondern sie nehmen die amerikanische Weltordnung als das, was sie ist, nämlich einerseits als Mittel für sich ebenfalls beim Weltordnen beteiligt zu sein, andererseits eben als Schranke, insofern sie auch immer nur in dem Maße wirklich beteiligt sind, wie die USA sie lassen und wie sie nach der Reichweite ihrer eigenen Machtmittel das überhaupt vermögen. Bush hat ihnen praktisch vorgeführt, wie relativ bzw. dann wie gänzlich wertlos ihre eigenen Machtmittel sind, wenn die USA beschließen, die weltpolitische Agenda neu zu definieren. Da haben sie sich ja dann auch unterschiedlich zusortiert. Die einen haben gesagt, wir machen da mit, weil nur wenn wir mitmachen, und sie haben sich auch an unterschiedlichen Fronten dann die gleichen unterschiedlich zusortiert. Die einen haben gesagt, wir machen mit, weil nur wenn wir mitmachen, haben wir überhaupt eine Chance, auf die Amis Einfluss zu nehmen. Das ist im Wesentlichen Afghanistan. Die anderen haben an manchen Stellen gesagt, nein, da wollen wir gar nicht erst mitmachen, weil dann werden ja sowieso nur Beiträge eingefordert und da haben wir letztendlich nichts davon. Aber wie auch immer, beide Umgangsweisen mit der Bush-Agenda sind einfach Ausdruck des objektiven Widerspruchs, den die europäische Politik nun mal an sich hat. Sie haben als NATO-Verbündete und Verbündete der USA genauso weltweit Interessen wie die Amis sie haben. Sie haben, verfügen nur bedingt über die Mittel, alleine diese weltweiten Interessen zu garantieren, sind also tatsächlich auf die Amis dafür angewiesen und kriegen immer wieder schmerzlich mit, dass diese Angewiesenheit eben auch eine Beschränkung der Gültigkeit ihrer politischen und ökonomischen Ambitionen ist. Wie gesagt, diese Kritik hat das Verlogene an sich, dass sie so tut, als würde man überhaupt gar nichts dringender wollen, als unbedingt an dieser Weltordnung beteiligt zu sein, und hätte sich nur von Bush dessen Unterordnungsverlangen abschrecken lassen. Und genauso verlogen ist eigentlich die Begeisterung bzw. das Lob für die Politik Obamas. Die ist nämlich genommen worden oder wird genommen in den europäischen Hauptstädten als Eingeständnis und dessen, dass der Bush in dieser Frage Fehler gemacht habe. Steinbrück hat sich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, ohne uns, Obama hätte endlich eingesehen, dass die Amerikaner ohne die Europäer gar nicht können. Und das ist natürlich keine Diagnose in dem objektiven Sinne, sondern will beim Obama was einklagen, also deutet dessen Revisionsbedarf ein bisschen so, da würden die Amis tatsächlich etwas eingestehen und etwas zurücknehmen, wo ich gerade vorhin versucht habe zu erläutern, ich meine, das tun sie nicht. Eben mit dem Interesse, sich einzubringen in die neue amerikanische Politik und dort tatsächlich ein Stück weit mehr zu sagen zu bekommen, als sie es bei Bush hatten. Das, behaupten sie, soll Obama eingesehen haben, dass Bush die Potenzen der Verbündeten schlecht genutzt hat, indem er nur Unterordnung verlangt hat. Die andere Seite davon ist, dass sie sich auf diesen ihren eigenen Befund gar nicht verlassen. Sondern selbst, kaum haben sie ihn geäußert, die Befürchtung daran knüpfen, dass das natürlich auch heißen könnte, dass wenn man jetzt beim amerikanischen Weltordnen mehr mitmachen darf, man dann eben auch größere Beiträge zu ihr zu leisten hat. Also sie haben ihre eigene Berechnung und ihre eigene heuchlerische Bezugnahme auf Obama nach dem Motto, endlich, auch wir sehen es so, dass jetzt endlich eine neue Ära wunderschöner transatlantischer Zusammenarbeit ausbricht, jetzt wo die Amis endlich eingesehen haben, dass sie nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen können, haben sie gleich ergänzt, um die Befürchtung, wenn Obama jetzt mit der ausgestreckten Hand auf uns zukommt und sagt, wir besprechen jetzt unsere Afghanistan-Politik mit euch, dann führt das im Resultat dann eher dazu, dass wir dann mehr für amerikanische Kriege in Anspruch genommen werden als bisher. Das ist erstmal der Stand, meine ich, der transatlantischen Beziehungen und auch da wird man spätestens auf der NATO-Tagung dann demnächst sehen, wie sich das praktisch als Auseinandersetzung zwischen den Parteien dann fortsetzt. Mehr wollte ich erstmal auch zu dem Punkt nicht sagen, nur hinweisen auf diese Uminterpretation der Obamaschen Ansage vom europäischen Standpunkt aus, also die Uminterpretation in ein Eingeständnis, wo es, wie gesagt, von Amerika aus überhaupt nicht als ein solches gemeint ist, sondern als ein Programm der neuen, anderen, besseren, erfolgreichen Einbindung auch der Verbündeten in ein amerikanisches Weltordnungsprogramm. Ich wollte noch mal was zu dem China-Beispiel von vorhin sagen, weil ich finde, dass an dem China-Beispiel noch mal ganz schön deutlich wird, von welcher Ausgangslage her überhaupt amerikanische Angebote, nenne ich es mal, als solche erscheinen. Man muss ja erstmal sich gegenüber einer Macht wie China so hingestellt haben und sagen, wir beanspruchen als Amerika auch diese Macht zu kontrollieren und wir betrachten deren Aufrüstung und deren sich aufbauen als Ordnungsmacht in der Region, als Angriff auf amerikanische Interessen, wo wir uns überlegen, ob wir den gelten lassen wollen. Das hat sich ja praktisch niedergeschlagen in den Waffenlieferungen der USA an Taiwan in den letzten Wochen der Bush-Administration. Das muss ja erstmal die hergestellte Konkurrenzlage zwischen den beiden Nationen sein. damit eine Außenministerin dann hingehen kann zu der Macht und sagen, nee, also da legen wir im Moment nicht so fürchterlich viel Wert drauf, uns in dieser Abteilung mit euch zu streiten, weil wir haben nämlich aktuell ein anderes Thema, nämlich wie geht es mit eurem Halten unserer Staatstitel weiter. Ne, also man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, jetzt geben sie was zu. Da muss man immer sagen, ja, von welchem Maßstab aus geben die denn mal was? Geben die mal was zu? Von dem Maßstab, die sollen sich von uns kontrollieren lassen, mag es ja so erscheinen, dass wenn die Amis mal sagen, jetzt reden wir mal nicht über die Menschenrechtsverletzungen und Tibet und dass ihr überhaupt ein Unrechtsregime seid, sondern wir reden mal darüber, wie nützlich ihr für die Aufrechterhaltung unserer Verschuldungsfähigkeit sind. Das schon als das riesige Eingeständnis zu nehmen, da hätten sie in irgendeiner Hinsicht Abstriche gemacht von ihrem Kontrollstandpunkt, den sie gleichermaßen natürlich weiterhin haben. Vielleicht ist es ja auch durchaus so, das wird ja auch der Fortgang der Finanzkrise noch ein bisschen zeigen, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so oder wird es so, dass tatsächlich die Umwälzung, die die Krise produziert, ist in manchen Abteilungen den Staaten geraten erscheint, mehr die Abteilung der wechselseitigen Angewiesenheit zu betonen und weniger den Gesichtspunkt, dass man sich eigentlich im Kriegszustand miteinander befindet. Aber wetten möchte ich darauf nicht. Und man muss auch an der Seite sagen, der Hammer ist eigentlich, dass sie meinen, sich das frei aussuchen zu können. Wann sie auf die Tagesordnung setzen, jetzt steht zwischen uns eine Gewaltfrage an. Und wann sie sagen, jetzt lassen wir die Gewaltfragen mal beiseite, die finden wir jetzt im Moment aktuell nicht so dringlich. Jetzt reden wir mal über unsere ökonomischen Beziehungen, wie wir da aufeinander angewiesen sind. Jetzt stehen sie ja nun mal in beiden Verhältnissen zueinander. Stehen im Verhältnis der Gewaltkonkurrenz zueinander, die stehen im Verhältnis des amerikanischen Anspruchs auf Kontrolle und des chinesischen sich Widersetzens dieses Kontrollanspruchs zueinander und sie stehen gleichzeitig im Verhältnis von Gläubiger und Schuldner, Exporteur und Importeur zueinander. Und dieses Nebeneinander ist ja für sich widersprüchlich genug und dann ist es erstmal eine Entscheidung der Staatsräson oder des Stands der Prioritäten, die eine Nation sich setzt, an welcher Stelle sie sagt, jetzt drücke ich mal auf die Abteilung Gewaltkonkurrenz und Unterordnung und jetzt drücke ich mir auf die Abteilung, ich brauche euch doch und können wir nicht die Abteilung trotzdem friedlich miteinander abwickeln. Also nur daran nochmal zu erinnern, dass diese ganzen sogenannten Angebote und das ganze Entgegenkommen, was man jetzt studieren darf, immer den Ausgangspunkt einer Politik haben, wo sich die USA erstmal hingestellt haben und gesagt haben, ein Interesse anderer Staaten gilt prinzipiell gar nichts, außer es ordnet sich uns ein und unter. Und dem Maßstab aus ist es gar nicht so schwer, sich hinzustellen und zu sagen, wir reden auch mal mit euch. Weil man vorher schon gleich gesagt hat, eben, das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Das ist ja früher auch mal, was viele reden, ist uns ja als Schwäche ausgelegt worden. Das sind lauter Gelegenheiten, oder wir haben durch unser scheinbares Zögern oder durch unsere Unentschiedenheit, haben wir lauter Gegner ermutigt, uns anzuhören. Das war ja seine Diagnose.
Ja.
Das ist genauso, also so, sich frei dazu gestellt, was passiert.
Jetzt im Wandel sitzt. Also eine neue die neue Linie ist an der Macht. Du hast dich ja zurückgehalten, darüber zu spekulieren, was da in Zukunft passiert. Man guckt ja auch in die Zukunft. Aber ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie gar keine neue Linie ist. Also haben das da so am Irak so angeguckt. Solange Obama noch nicht nominiert war und sich mit Hillary Clinton, da konkurriert hat, da hieß es, wir holen unsere Jungs zurück aus dem Irak. Als er dann nominiert war, hat er gesagt, wir holen unsere Jungs zurück aus dem Irak und schicken sie nach Afghanistan.
Ja, das hat er aber vorher auch schon gesagt. Also ja, das ist wirklich nicht neu. Das hat er auch im Wahlkampf schon gesagt, ja, dass er den Kampf gegen den Terror verstärken will, dass der Kampf gegen den Terror vornehmlich in Afghanistan stattfindet und dass er der Auffassung ist, dass der Bush, dass der Krieg in Afghanistan vernachlässigt wird, dass dort viel zu wenig amerikanischer Einsatz stattfindet und dass sie stattdessen die Bush-Regierung die amerikanischen Kräfte im Irak verzettelt. Also die Position hat er schon ziemlich konsistent auch im Wahlkampf durchgehalten.
Ja, ich dachte, das wäre also seitdem der Kandidat Nein. war. Okay. Ja. Aber egal. Die Geschichte, dass die Truppen im Irak reduziert werden, das ist aber keine Obama-Erfindung, sondern das hat Gates, der alte und neue Verteidigungsminister, schon unter Bush verhandelt. Das Truppenstationierungsabkommen ist unter Bush also zustande gekommen. Und insofern ist also, was da jetzt an Truppenbewegungen im Nahen Osten passiert, keine neue Linie.
Das ist schon richtig, was du sagst. Ich bin weit entfernt von der Behauptung, um das vielleicht nochmal zu betonen, der macht jetzt an allen Fronten überall was anderes. Es ist sogar so, dass du wahrscheinlich, anders ausgedrückt, das habe ich vorhin mit dem Satz, der war vielleicht ein bisschen unverständlich, auszudrücken versucht, wenn die alte Regierung das gemacht hat, als Eingeständnis eines Fehlers erscheint, haargenau die gleiche Sache, erscheint bei der neuen Regierung als frischer Wind, der die Sache neu angeht. Es gibt ganz, ganz viele Punkte in der amerikanischen Politik und der amerikanischen Kriegsführung der letzten Jahre, wo du sagen kannst, na klar, auch die alte Administration, da gab es ja auch innerhalb der alten Regierung schon Streitigkeiten drüber. Gab zum Beispiel Streitigkeiten um diese Frage des Search und wie lange bleibt man drin und so fort. Da gab es in der alten Regierung schon Streitigkeiten drüber. Da gab die Position auch schon in der Republikanischen Partei. Das war überhaupt nicht die Behauptung. Die Demokraten repräsentieren jetzt quasi eine neue Politik und die Republikaner eine alte. Sondern in der alten Regierung hat sich das dargestellt als Streit, als durchaus an diversen Punkten Kampf zweier Linien in der Administration, wie geht man mit dem Iran um, wie geht man mit Irak um und so weiter, also als Ausdruck, sage ich mal, der Tatsache, dass die Regierung feststellt, die Ziele, die sie bisher verfolgt hat, lassen sich so nicht durchsetzen, sich neue definiert, und das haben sie im Irak ja gemacht, haben wirklich dem Irakkrieg ein neues Programm und eine neue Perspektive verpasst und insofern kannst du durchaus sagen, dass das, was der Obama jetzt bis jetzt im Irak vorhat, das zu Ende bringen des Programms ist, was die alte Regierung schon auf die Tagesordnung gesetzt hat. Habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, es gibt diese Unzufriedenheit bei den Machern über den Gang der amerikanischen Weltpolitik. Diese Unzufriedenheit geht weiter, sagen wir so, als ein bloßes Rumgemecker an Details, sondern hat sich selber zu einem Befund vorgearbeitet. Und der Befund heißt, so geht offenbar die Durchsetzung dessen, was der Bush will, nicht. Das ist aber keine Antwort auf die Frage, wie geht's denn dann? Das muss man auch übrigens mal zur Kenntnis nehmen. Das ist erstmal keine Antwort auf die Frage, wie geht's denn dann? Der ganze Übergang auf andere Methoden, mehr Betonung der Diplomatie, nicht immer gleich mit Ultimaten kommen, den Kyoto-Vertrag nicht ablehnen, sondern mitmachen, in der UNO ein bisschen mehr durchblicken lassen, dass man auf die Zustimmung der anderen Staaten Wert legt, statt immer gleich zu sagen, ja, wenn ihr nicht macht, das wir, und dann machen wir es halt alleine und so Zeug. Das sind eigentlich lauter erstmal Indizien für den Gesichtspunkt. Und mehr wollte ich erstmal gar nicht sagen. Gibt es nicht bessere Umgangsweisen, effektivere Umgangsweisen mit dem Willen und den Interessen anderer Nationen, mit denen die in anderer Weise zur Compliance, würde der Amerikaner sagen, zur Gefügigkeit gegenüber amerikanischen Interessen gebracht werden können? Jetzt kann es ja sein, dass es die gar nicht gibt. Stellt sich vielleicht in einem Jahr raus, die gibt es gar nicht. Die machen halt Diplomatie mit Syrien und dann stellen sie fest, am Ende der Diplomatie kommt das Gleiche raus, was sie vorher ohne Diplomatie auch schon wussten. Weiß ich doch nicht. Ne? Also das meine ich, ist erstmal der Widerspruch an dem Standpunkt, überhaupt zu sagen, mit den bisherigen, die Linie, es geht um Gewaltkonkurrenz, es geht um die Herstellung einer amerikafreundlichen Welt, die bleibt. Die Art und Weise, wie der Bush diese Linie gemacht hat, der Einsatz des amerikanischen Arsenals von Machtmitteln, Erpressungsmitteln angeboten, ist schlecht zur Anwendung gekommen. Versuchen wir es mal mit einer anderen Kombination. Das ist für sich ein widersprüchlicher Standpunkt, weil das tut ja ein bisschen so, es tut ja, das habe ich vorhin gesagt, in gewisser Weise leugnet ja dieser Standpunkt ja auch die Objektivität der Gründe für die Gegensätze. Das ist ein Gegensatz zwischen dem Interesse Irans, sich als regionale Vormacht im Nahen Osten zu behaupten und dem amerikanischen Anspruch auf Kontrolle des Nahen Ostens als ihr Territorium in dem Sinne. Dieser Widerspruch ist objektiv. Der hat nichts mit der Frage zu tun, ob man jetzt mit dem Iran redet oder nicht. Also das heißt aber nicht, also diesem Missverständnis vorzubeugen, das heißt natürlich nicht, dass es nicht sein kann, dass in einer anderen Konstellation von Mächten aus dem Einsatz anderer Mittel auch ein anderes politisches Ergebnis rauskommt. Was weiß ich? Das wird halt der Gang der Staatenkonkurrenz zeigen.
Das Wort, mit dem du es probierst, das hat was sehr Zweideutiges. Ist da ein Linienstreit oder ist da nicht ein Linienstreit? Man muss eigentlich sagen, das heißt für die Beteiligten was anderes.
Ja.
Es gibt in der amerikanischen politischen Klasse schon unter Bush sehr wohl Linienstreits. Ob die für irgendeinen auf der Welt außer für die was taugen, darüber muss man sich auseinandersetzen. Aber die machen einen Linienstreit. Die haben sich zum Beispiel darüber gestritten, ob wenn man einen Irak haben will, dem sozusagen unhintergehbar in die Raison eingebaut ist, dass er pro-amerikanisch ist. Ob man dann nicht mit diesem ganzen Islamtum aufräumen muss. Ob das nicht antidemokratisch ist, ist der Position. Die Position ist aus der Logik von Herrschaft in einer Hinsicht auch konsequent, weil da ist Unterordnung der Zweck. Und eine eigene, andere, nationale, am Ende sogar noch ideologisch mit Religion überhöhte irakische Rechnung ist dem wirklich im Wege. Das ist die eine Linie. Es gibt dasselbe Anliegen. Wie macht man den Irak eigentlich zu einem nützlichen Platz für Amerika im Nahen Osten, so dass sie sagen, ja, aber wenn die Sunniten sich dafür hergeben, sich zusammenrotten und mit amerikanischen Waffen Al-Qaida umbringen, effektiver als das manchmal unsere GIs können, kann man eigentlich gegen Sunniten nichts sagen. Über sowas zankt sich eine herrschende Klasse wirklich. Aber das soll man nicht verwechseln damit, dass man selber sozusagen etwas zum Aussuchen hätte, dann nehme ich lieber diese Linie. Das ist die Täuschung, die erzeugt wird. Aber sonst gibt es wirklich solche Linienstreits.
Ja gut, die Formulierung, die neue Linie ist an der Macht, heißt aber nicht, das ist jetzt ja auch klargestellt, da ist jetzt ein fertiges Politikkonzept, was alternativ zu dem alten durchgezogen
nein, wird. Nein, nein.
Die prüfen halt jetzt.
Ja,
die so prüfen ist die neue Kombination und das macht dann 100 Tage oder 300 Tage gehen und dann wird man sehen.
Genau.
Okay.
Das ist, deswegen habe ich am Schluss gesagt, dass im Grunde ist das sowas wie ein Test. Das ist irgendwie das Brutale daran. Die Amis gehen hin, zum Beispiel den Syrern, und sagen, hallo Syrer, wir reden jetzt mit euch. Kriegen wir was dafür? So, keine Ahnung, ob sie was dafür kriegen. Was sagen die Syrer auch, ja, ist ja nett, dass ihr mal vorbeikommt, aber an sich ist unser Standpunkt zu den Golanhöhen immer noch der gleiche. Ob ihr jetzt vorbeikommt oder nicht. Ja, dann war es halt nichts mit dem Test. Also das ist irgendwie, das habe ich, dann haben wir auch für mit dem, deren, mit dem Instrumentalismus gemeint, die übersetzen sich die wirklichen Interessensgegensätze und die wirkliche Machtkonkurrenz und übersetzen die sich in Frage von richtigen Rezepten. Was muss eine Herrschaft, also nochmal an dem Beispiel, was Herr Jonas gesagt hat, von diesem Funktionalismus. Wie muss eine Herrschaft ticken, damit sie für uns ist? Da kannst du sagen, und der Ausgangspunkt ist, klar, die Herrschaft, wozu ist die da? Die ist dafür da, dass sie für uns ist. So, gut. So, wie macht man das? Dann fragen Sie allen Ernstes, wie macht man das? Dann sagen Sie nicht, wollen die das? Oder wieso soll die überhaupt für uns sein oder so? Diese Frage stellen Sie sich gar nicht, sondern Sie sagen, wie macht man das? Und dann sagt die einen sagen, ja, das macht man am besten so, dass man gleich den Typen da hinsetzt, der in Amerika erzogen worden ist und auf ein amerikanisches College gegangen ist und organisiert dann die Herrschaft so, dass alle sich dem gehorchen und dann ist der für uns. Ne? Dann setzen sie so einen dahin und dann ist er ein paar Jahre dran und die anderen gehorchen ihm nicht und es wird überhaupt sowieso immer alles chaotischer. Und dann macht er ein Interview in der SZ und sagt, und überhaupt konnte er sich sehr gut vorstellen, dass Afghanistan auch ein Staat sein könnte, wo die Scharia gilt. Ne? Da sagt er, das hätten wir aber eigentlich nicht bestellt. Dann kommt die andere Fraktion und sagt, ja, aber wenn der das hinkriegt, die anderen hinter sich zu versammeln, und da ist die Scharia, ach, ist doch auch gut, oder? So, also wirklich so billig ist das zum Teil. Diese blöde Frage, wie machen wir das? Die ist der ganze Ausgangspunkt dieses sogenannten Linienstreits.
Und dieses nicht definierte der neuen Politik, das ist dann auch das Einfallstor für die Verbündeten, dass sie sagen, ja, vielleicht können wir
das
uns dann auch
sehr richtig. Ja, sehr richtig.
Wobei man auch an denen merkt, wie übertrieben es wäre zu sagen, die Weltkräfteverhältnisse sind verändert. Also wer nämlich sein europäisches Interesse in Grußadressen in der amerikanischen Weltpolitik unterbringen möchte, der konkurriert, ohne Zweifel. Aber er hält es nach wie vor für unhintergehbar, auf die Tour zu konkurrieren, dass man sein eigenes Interesse in der amerikanischen Weltpolitik unterbringt, anmeldet, reinschleimt, reindrückt, rein erpresst. So gesehen hat das war übrigens der Steinmeier, der gesagt hat, ohne uns geht's nicht.
Ja, ja.
Der Steinbrück hat die Backen sehr dick aufgemacht gehabt. Am Anfang aber nur von der Finanzkrise.
Ja.
Also das mit dem, die Weltfinanzmacht Amerika wird es am Ende so nicht mehr geben. Das mit dem so mag ja stimmen.
Ich wollte zum Abschluss vielleicht einfach nochmal zur Illustration dieser Tour doch noch einen Fall kurz darstellen, in dem es genau um diese Frage geht. Und zwar handelt es sich dabei um die Ankündigung, die eine der ersten Amtshandlungen von Obama bestand ja darin, dass er gesagt hat, er macht Guantanamo zu. So. Die Reaktion auf diese, ich mache es erstmal von hinten rum, die Reaktion auf diese Mitteilung war erstens, jetzt geben sie es endlich zu, sie haben gegen das Recht verstoßen, die Amerikaner haben ein Einsehen. Das war die erste Hälfte, das war quasi sozusagen, endlich begibt sich Amerika auf unser Niveau der Interpretation des Völkerrechts. Die zweite Hälfte, die kam gleich hinterher, war, aber das ist ja sowieso bloß vorgetäuscht und in Wirklichkeit machen sie ja genauso weiter wie bisher. Das ist eine Tour, die Sache zu betrachten, die eigentlich den Witz an der Sache total verpasst. Nochmal anknüpfend an den Beitrag von eben. Erstens ist das Schöne an dem Beschluss von Obama, dass der genau das praktiziert an der Stelle, was ich vorhin gesagt habe, mit, wenn die alte Administration das macht, gibt sie einen Fehler zu. Wenn die neue Administration das macht, spricht es für die Güte Amerikas. Also für die Güte Amerikas spricht, dass Amerika jetzt beschlossen hat, dass sie ein Foltercamp, was sie bis gestern hatten, ab heute nicht mehr machen wollen. Das ist für sich schon ein Irrsinn, dass man quasi seine eigene angebliche Kritik an der Politik, an dem Vorgehen der Amerikaner im Antiterrorkampf damit aus dem Verkehr ziehen, dass die Amerikaner selber sagen, an der Stelle finden wir das irgendwie nicht mehr nützlich und nicht mehr produktiv. So, das ist die erste Abteilung. Die zweite Abteilung, was hat denn der Obama selber dazu gesagt, dass er meint, was die Botschaft an die Welt wäre, wenn sie das Camp zumachen? Der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, damit demonstrieren wir, dass wir zu unseren Idealen stehen. Sehr kompliziert gedacht. Also, dass es im Antiterrorkrieg eine Fraktion von, eine Abteilung Amerika-Feinde gibt, die unter die Kategorie Enemy Combatants fällt, also von dem üblichen amerikanischen Recht nicht gedeckt sind, ein Sonderrecht unterworfen werden sollen. Dieser Standpunkt wird überhaupt nicht aus dem Verkehr gezogen. Der gilt nach wie vor. Aber die USA erklären sich aus freien Stücken gnädigerweise bereit, diesen Standpunkt, den sie nach wie vor haben, unter Beachtung, das ist zumindest die Behauptung, ob es stimmt, kann man ja auch mal erstmal wieder dahingestellt, unter Beachtung allgemein anerkannter völkerrechtlicher Regelungen zu betreiben. Damit beweisen sie aus der Sicht Obamas, dass sie die legitimen Vertreter und Verfechter und Repräsentanten dieses Völkerrechtsstandpunkts sind. Der Bush hat gesagt, wir definieren unser Recht aus eigenen freien Stücken. Wir haben es nicht nötig, uns völkerrechtlichen Regelungen zu unterwerfen. Das Völkerrecht ist das, was Amerika aus seinem Interesse heraus macht. Obama sagt, Amerika beweist dadurch die Identität seines Rechts mit dem Völkerrecht, indem es sich in der Anwendung seines Rechts dem Völkerrecht ein Stück weit beugt und damit überhaupt die Legitimität seines Vorgehens beweist. Das ist die ganze Umdrehung, die der macht. Mehr macht er gar nicht. Und dass das auch der Zweck ist. Es gab ein Zitat, das habe ich, glaube ich, auch vorgelesen. Das ist so ein Punkt, den der Obama immer wieder betont, dass er sagt, es kommt darauf an, dass die Welt wieder, die Amerikaner wieder als glaubwürdige Repräsentanten ihrer Ideale anerkennt. So. Und dafür machen wir auch mal ein Camp zu. Das wollten sie sowieso zumachen, aber das ist ja erstmal wurscht. Dafür machen wir auch mal ein Camp zu, dass die Welt wieder weiß, Amerika ist der legitime und mächtigste und glaubwürdigste Repräsentant sämtlicher Rechtsprinzipien und Ideale, die für den Rest der Welt gelten. Tja, was haben wir jetzt? Angeblich hat das Ansehen Amerikas auf der Welt durch diese Tat schwer gewonnen. Muss man sagen, es ist offenbar leicht zu haben.
Man muss halt ein Camp haben, wenn man eins zumacht.
So ist es.
Man braucht Rassisten als Staatsgesinnung, damit man als Schwarzer Amerika schön einfärben kann. Das ist so.
Wenn man mehrere hat, dann kann man ja eins zumachen und illustrieren.
Ja, so ist es. Ja, ich wollte das noch einmal als Illustration für das Argument sagen, es geht nicht um die Frage, macht er was Neues oder macht er nichts Neues, sondern es geht um die Frage, was ist eigentlich der Maßstab und das Kriterium, von dem her das, was er macht, überhaupt als neu erscheint, propagiert wird, gemacht wird. Das ist, halte ich, für den entscheidenden Punkt an der Stelle. Da muss man sich in blöde Streitigkeiten über, ob das die Vorherigen auch schon gemacht haben oder nicht, gar nicht einlassen. Das ist irgendwie langweilig. Neu bezogen auf was und neu bezogen auf welche Mittel und welche Zwecke, das ist der entscheidende Punkt. Ja,